Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Du hast lange gewartet vor deinem Radio. Hier ist Sanft und sorgfältig. Wir waren uns immer treu. Sanft und sorgfältig. Radio Show.
Hey Leute da draußen, hier sind wir wieder, die ehrliche Radioshow für die Leute, die noch selber denken, die noch ihren eigenen Weg gehen, die sich treu geblieben sind.
Ich bin trotzdem, Vorsicht, Lügenpresse, Lügenpresse. Sind es nicht gerade die Leute, die behaupten, sie können selber denken, die sie am Ende anlügen? Hier ist Sanft und sorgfältig am Sonntag, ja. Am 24. Januar. Oh Gott, in 11 Monaten ist Weihnachten, Olli.
In 11 Monaten ist Weihnachten und es ist immer noch Winter. Und
hast du Pech?
Ich habe noch gar nichts gekauft bis jetzt. Ich habe aber auch letztes Jahr nichts geschenkt. Ich finde ja, ich bin ein großes Geschenk. Hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Wer mich als Freund hat, der braucht keine Geschenke.
Du, Olli, ich muss mal ganz kurz mich entschuldigen. Die Verbindungsqualität zu mir ist heute noch schlechter als sonst. Normalerweise sind wir immer an zwei verschiedenen Orten. Ich bin in Köln, du bist in Berlin.
Ja.
Heute bin ich aber noch ein bisschen weiter westlich. Ich befinde mich zurzeit am Place Jourdain im EU-Viertel von Brüssel. Ich gucke gerade hier auf die berühmteste Pommesbude der Stadt und bin gerade jetzt im Moment in Brüssel und die Sonne geht gerade unter.
Ja, und du hörst dich gerade so an, als wenn du gerade drehst für Jan in the Box oder so, als wenn du so in der Kiste bist oder irgendwas. Du hörst dich so... ein bisschen nasal. Was machst du in Brüssel? Was geht da ab?
Ich habe hier gerade zwei Prostituierte in der Nase. Und ich habe das ganze technische Equipment mitgenommen, mein ganzes teures Mikrofon, habe dann aber festgestellt, dass auf meinem neuen Betriebssystem der Treiber nicht mehr funktioniert.
Aha.
Und jetzt muss ich mit dem iPhone-Kopfhörer die Sendung machen. Und so weit ist es schon gekommen. Bezahlt von Ihren Rundfunkgebühren, meine Damen und Herren.
Weißt du, was ich mich eigentlich frage? Es gibt doch wahrscheinlich inzwischen schon Apps. Es muss Kopfhörer geben, dass wir beide einfach so rumrennen mit dem Kopfhörer, Google-Brille auf, durch die Stadt laufen und diese Sendung moderieren, ohne dass wir uns noch in irgendeinem Platz finden müssen. Warum gibt es das für uns nicht? Warum? Ich sitze hier immer noch in der Produktionsfirma von, wo es ja aussieht so ein bisschen wie im Jugendkeller vom Kumpel, den die Eltern ihm gegeben hat, weil der Metal hört und die Eltern auch nervt und der dann immer mit seinen Freunden in den Keller geht. Und ich glaube, wir sollten mal langsam dafür sorgen, dass wir so ein bisschen professioneller auch werden, auch für das ganze Lebensgefühl. Dass ich irgendwie morgens in so weißen Slippern direkt in Wagen steige, Rolf Eden-Style, komm hier an, Bademantel wird mir von Luise oder von Susanne Wünsch abgenommen, dann massiert mir einer den Rücken 2 Stunden, wir moderieren die Sendung und dass man das alles irgendwie nutzt, mal einen neuen Lifestyle.
Ja, oder beim Spinning, oder beim Pilates einfach mit so einem Kopfhörer und so einer Brille, dass wir uns sehen und hören gleichzeitig und dabei dann die Sendung machen. Das ist doch eine geile Idee. Eine sehr, sehr gute Idee, wir arbeiten da dran, aber noch ist das technisch nicht machbar.
Noch ist das alles technisch nicht machbar, aber es wäre ganz schön, weil heute haben wir nämlich einen Gast hier und der guckt mich nämlich auch gerade mit ratlosen Augen an.
Oh, mit großen Augen.
Kulleraugen. Sie war mal eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Ich habe sie immer sehr gemocht. Ich habe ihre Karriere gefördert über viele Jahre hinweg. Dann lernte sie einen guten Arbeitskollegen von mir kennen, mit dem sie jetzt immer abends SMS schreibt und irgendwie auch weniger Zeit für mich hat. Es geht gleich ein bisschen enttäuschend los für mich, obwohl ich sage deinen Namen mit Trauer einer Stimme. Herzlich willkommen. Dass du heute hier bist, Nora Tschirner.
Danke.
Hallo Nora.
Danke, I guess.
Ja.
Hallo Jan, ne?
Ja, ihr habt beide Strickjacken an, habt ihr gerade im Vorgespräch verraten.
Wir haben beide Strickjacken, aber wir können es nicht ganz genau sagen, weil ich sitze hier gerade live in Addis Abeba und deswegen ist eine super gute Qualität. Also ich kann nur sagen, hier ist richtig was los. Aber ich bin zeitversetzt.
Also ich bin, du warst gestern schon in der Sendung.
Ich bin gestern, okay. Also es ist jetzt ein bisschen, aber macht einfach
Olli
weiter.
Olli und ich sind live und du bist aufgezeichnet, aber auch am ganz anderen Ort. Sehr gut, das macht Sinn. Dass du da bist.
Genau.
Du warst übrigens in unserer Fernsehsendung auch schon, aber in der Fernsehsendung hatten wir so wenig Zeit, das Medium Fernsehen erlaubt es einmal nicht, mal ein bisschen ausführlich zu sprechen.
Aber deswegen konnten wir wenigstens unterm Tisch Hände halten, alle miteinander. Hier ist es schon.
Mit mir hat keiner Hände gehalten.
Oh, Olli.
Aber fünf Leute haben in den Penis gefasst. Das kann eventuell.
Oh nee, Leute, ich gehe.
Ich habe auch mir vorgenommen, ich meine, Nora kennt uns ja ein bisschen, aber die Peniswitze können wir wirklich mal ein bisschen nachlassen, Jan. Weil generell, also ich bin jetzt 42, das geht nicht mehr.
Wer von uns hat denn letzte Woche den Penis in Schinken eingewickelt, aufs Brot gelegt? Sag, wer war das?
Nein, ich habe gesagt, dass man den Schinken vorher 5 Tage um Penis wickeln muss, damit er das richtige Aroma erreicht, die Aromastufe.
Und dann noch 5 Minuten Sendung. Yeah!
Aber das ist auch eine Befreiung.
Wozu bin ich denn hier eigentlich?
Eigentlich bist du dazu da, weil wir auch wirklich mal... Ich habe mich... also eine Sache, Nora, du warst in unserer zweiten Sendung zu Gast bei Schulz und Böhmermann. Und ich habe... Jan, du genauso. Wir haben nichts gepostet. Hast du Kritiken gelesen oder irgendwas auf... Hast du Google, Twitter verfolgt oder sowas?
Ich habe leider gar nicht. Ich habe das Internet jetzt komplett ausgestellt. Da wird man ja nur belogen und betrogen im Internet. Lass es komplett. Mache ich gar nicht mehr Internet.
Ich mache das auch gar nicht mehr. Internet ist overrated. Meine Frage an Nora Tschirner jetzt. Wie war es für dich? Meinst du, wir haben ein gutes Bild abgegeben? Hast du diese Sendung nochmal angeguckt? Guckst du dir sowas nochmal an?
Selbstverständlich. Ich laufe bei mir seitdem in Dauerrotation. Nee, aber das ist, ich bin, naja, sagen wir mal so, ich bin ja sehr befangen, weil ich ja sowieso, okay, ich kann jetzt nicht in eurer Sendung sagen, dass ich eure Sendung gerne höre.
Nein, also, es geht um die Fernsehsendung.
Ja, aber deswegen, ich war ja von der Radiosendung schon Fan und der Konstellation, deswegen war mir jetzt klar, dass es wahrscheinlich ganz schön toll wird als Fernsehsendung. Und dann da zu sein, fühlte sich halt sehr, sehr kuschelig an, im Gegensatz zu sonstigen Fernsehauftritten. Ich mag das sonst ja nicht so gerne Leuten so. Und da war das einfach, insofern bin ich vielleicht die falsche Person. Nicht?
Das stimmt.
Ich hab meine beiden Jungs da gesehen, du. Und mir ging einfach wirklich das Herz in der Hosentasche auf.
Aber du, Olli, so.
Aber ich erzähl mal eine Sache ganz kurz.
Ja, Sam, erzähl mal.
Die Sendung mit dir, Nora, war die allererste Aufzeichnung. Die wurde ja vor der anderen Sendung.
Das stimmt.
Und
als noch die Probestühle da waren.
Genau, und ich war ein bisschen aufgeregt. Und dann war das für mich wirklich beruhigend zu wissen, Nora Tschirner, kennen uns lange, ist in der Sendung, ist so ein bisschen so ein Glücksbärchen.
Wirklich?
Oh, ja,
ist das schön.
Das war für mich, ich weiß nicht, wie es für Jan war. Für Jan war es wahrscheinlich
für
auch.
Für mich war das auch so.
Doch, nicht schon wieder Nora, mit der habe ich die letzte Nacht erst SMS geschrieben. Wahrscheinlich war der.
Ich habe gerade gedacht, Mensch, der Olli, der ist so beruhigt, der ist so entspannt, das liegt bestimmt daran, weil Nora in der Nähe ist.
Ja,
das hat mich dann wiederum ruhig
gemacht. Du
denn,
ach so, okay, du warst über Bande beruhigt. Na, immerhin.
Ja, ja.
Schreibe ich mir trotzdem.
Du hast uns beide sehr beruhigt. Und ich muss mal sagen, die ganzen Leute, die gesagt haben, hey, die erste Sendung war scheiße, aber die zweite ist schon viel besser, muss man leider enttäuschen, weil du hast völlig recht, Olli, wir haben die umgekehrt aufgezeichnet. Also alle Leute, die gesagt haben, die erste Fernsehsendung war scheiße und die zweite ist viel besser geworden, die werden ihr blaues Wunder erleben, weil es in Wirklichkeit halt schlechter geworden ist.
Genau, die werden sich wundern, wenn die dritte nämlich kommt.
Die mit der Stuhlprobe ist die Blaupause.
Genau, das ist die Blaupause. Und mir haben ganz viele auch geschrieben nach der zweiten Sendung, ja, langsam kommst du rein, bist nicht mehr so überdreht, redest nicht so viel. Das ist halt alles komplett tagesformabhängig bei mir. Ja. Heute bin ich so ein bisschen träge. Wir müssen ein bisschen Musik machen, bevor wir heute auch ein bisschen ankommen.
Dafür habe ich meine Flöte mitgebracht.
Sehr gut.
Ey, ganz kurz, ich sehe da unten wirklich gerade 7 belgische Soldaten mit Maschinengewehren, die rumlaufen. Mit Maschinengewehren. Diese Stadt, die ist verrückt, die Stadt. Ich bin hier mit dem Zug angekommen heute. Die ganze Stadt ist komplett verrückt. Überall Soldaten mit Maschinengewehren. Weil, weißt du, die suchen immer noch diese komischen Terroristen da aus Paris und so. Die sollen ja alle in Molenbeek hängen. Ganz strange.
Ich habe gehört, er wohnt im Hotel gegenüber von einer sehr berühmten Pommesbude gerade. Und
ja, habe ich auch gerade erzählt.
Die wurde mittlerweile gesprengt, vorsichtshalber.
Ja.
Das ist schon wieder vorbei.
Naja, egal. Wir machen erstmal ein bisschen Musik.
Nora ist unser Gast und darf sich einen Song wünschen.
Ja, wollte gerade sagen.
Ja. Komm, aus dem.
Anything?
Ja,
okay, ich wünsche mir von Bon Jovi Bed of Roses.
Oh, ja! Ich finde das ist ein schönes Lied. Hier ist Bon Jovi.
Hallo, hier ist die Nadine Schmattke. Ich arbeite als Krankenschwester in der Charité und meine Freizeit verbringe ich hauptsächlich mit Yoga und Filzen. Trotzdem bin ich als moderne Frau auch oft total gestresst von den ganzen Männergeschichten und man weiß ja auch gar nicht, ob die Scheißkerle einem jetzt treu bleiben. Deshalb verbringe ich meine Sonntage jetzt lieber mit Olli und Jan. Die sind mir nämlich treu. Vielleicht sind das jetzt nicht die geilsten Typen, vor allem halt auch so optisch, aber auf jeden Fall treu.
Ja.
Hey Jan.
Hey, willkommen. Was war das denn für Piano? Ah, oh. Willkommen zurück bei Sanft und Sorgfältig am Sonntag. Heute mit einer weltweiten Konstellation. Nora Tschirner in Addis Abeba, Jan Böhmermann in Brüssel, Olli Schulz in Berlin. Und wir müssen uns so langsam mal reingucken. Wir haben noch gar nicht das Thema ausgerufen für diese Sendung. Wir haben das in der letzten Woche schon mal so leicht angerissen und ich glaube, wir können uns mit Nora darauf einigen, dass wir da so ein bisschen, zumindest am Rande, drüber sprechen müssen. Und zwar die Verunsicherung der Menschen, wie man jetzt eigentlich mit all dem umgehen soll, was zurzeit in den Medien über zum Beispiel Flüchtlinge oder zum Beispiel die Glaubwürdigkeit von Medien zu lesen und zu hören ist. Viele Leute sind verunsichert, denken, sie müssen sich auf eine Seite schlagen. Ist man jetzt pro Flüchtlinge, kontra Flüchtlinge? Soll man sich an die Grenze stellen und die alle abschießen? Ist man jetzt pro oder kontra Lügenpresse? Gibt es sowas überhaupt? Und wir versuchen mal wieder die Grautöne einzuführen.
Ja.
Zurück mit den Grautönen könnte doch das Thema sein der Sendung.
Ich glaube, das Übel, wenn ich mal kurz das Gespräch beginnen darf da zu diesem Thema, das Übel an der ganzen Sache, auch wenn ich bin ja kein Sozialforscher, der sich jetzt da genau auseinandersetzt, aber ich glaube, dass ja wirklich ein Problem geworden ist, dass man durch diese ganzen Medien Internet und so, sofort immer eine Meinung zu einem haben muss. Und dass man sich fast schon genötigt fühlt, sobald irgendwas irgendwo, man wird mit irgendwas konfrontiert und man muss sofort eine Meinung dazu haben. Das ist mir auch aufgefallen bei dieser ganzen Russland-Frage zum Beispiel, wo man sich sofort positioniert hat gegen Putin, für Putin oder wie auch immer. Und ich immer weniger Leute irgendwie höre, die sagen, das ist kompliziert und das dauert alles so ein bisschen, bis man sich da vielleicht irgendwie durchgearbeitet hat oder auch wirklich weiß, was genau das Problem an der ganzen Sache ist. Weil man wird ja immer konfrontiert mit einer Sache. Siehst du es auch so, dass man sich genötigt fühlt, immer sofort einen Standpunkt zu haben? Also mir kommt es jedenfalls so vor.
Na, man hat auf jeden Fall einen gewissen, spürt schon so einen gewissen Zugzwang, weil man das Gefühl hat, alle anderen haben schon einen, das stimmt schon. Also es gibt so eine vollkommen verschobene Sichtbarkeit von Leuten, die ja irgendwie, man denkt, man sieht alle, ne? Man guckt so ins Internet und denkt, oh, alle waren schon da und haben schon gesagt, und ich bin der Letzte wieder. Und dabei waren genau drei Leute da, die einfach megamäßig zu viel Zeit haben, über Sachen auch zu berichten und aufgeregt zu sein.
Oder die nur darauf gewartet schon, haben.
Gestern habe ich irgendwo gelesen, es war sehr schön, dass die Leute, die gerade sich einsetzen, dass das irgendwie alles cooler wird, die könnten halt nicht so viel Zeit, eben auch in Internetforen zu schreiben, weil die müssten gerade irgendwo Hand anlegen. Das ist ja wirklich leider auch die Sache. Und insofern, einen Stress kommt schon auf, finde ich, bei dem News-Cycle generell. Ne?
Wir müssen, wenn wir auf das deutsche Internet gucken, generell, glaube ich, im Hinterkopf haben, eine OECD-Studie hat herausgefunden, nirgendwo auf der Welt, oder zumindest in der zivilisierten Welt, also ich sag mal alles von dem, überall, wo man so einigermaßen visafrei reinkommt. Nirgendwo sonst auf der Welt sind so viele dumme Menschen im Internet wie in Deutschland. In der Türkei ist quasi wirklich jeder, der einigermaßen einen Satz gerade ausreden kann. Bei Twitter, der Periscope. Wenn man mal bei Periscope guckt, wo die Streams in Europa sind. In Deutschland gibt's immer 5 und in allen Ländern drumherum sind so ganz viele rote Punkte, weil die Leute halt überall geil schnelles Internet haben und total Bock haben, sich sozial auszutauschen. Und bei uns, ich sag mal so, sagen wir es, wie es ist, sind hauptsächlich oder größtenteils Vollidioten da. Schöne Kolumne von Sascha Lobo bei Spiegel Online diese Woche, der quasi am Ende verzweifelt dazu aufrief, liebe Leute mit mehr als im Hauptschulabschluss, bitte kommt doch alle ins Internet. Wir brauchen so ein paar Leute, die Lust haben, sich an einem Diskurs zu beteiligen. Ansonsten glauben nämlich alle, dass diese Typen, die sich beschweren und die Kommentare schreiben, dass das diejenigen sind, die alle repräsentieren. Aber das sind einfach nur Leute, die, ich glaube, ein bisschen zu viel Tagesfreizeit haben. Und das Lernen, dass die Leute, die sowas ins Netz schreiben, nicht zwangsläufig recht haben, sondern es einfach auch Trottel sind, deren Meinung man nicht unbedingt ernst nehmen muss, ist auch so, glaube ich, so ein Prozess, der gerade angefangen hat.
Ich glaube, das ist aber auch das Problem, dass viele Leute eher denken, das ist wichtig, was im Internet geschrieben wird und sich das zu Herzen nehmen. Ich glaube, es gibt in jedem Land gleich viele Idioten, die im Internet was schreiben. Vielleicht haben wir in Deutschland das Talent, das irgendwie zu sehr an uns ranzulassen oder sich zu sehr...
Der deutsche Intellektuelle ist jetzt kürzlich quasi sinnbildlich mit Helmut Karasek gestorben. Der Mann, ein alter Mann, der in so einem Tweet-Jacket vor einer großen Bücherwand sitzt. Und das ist immer noch das, wie der Deutsche sich, glaube ich, vorstellt, wie die Leute aussehen, die den Diskurs bestimmen und die über alles reden. Aber das ist totaler Quatsch. In anderen Ländern sind die Leute mit Smartphones und irgendwelchen Tablets diejenigen, die das tun. Und bei uns in Deutschland denkt man, das ist irgendwas, es muss irgendwie mehr nach Goethe riechen und darf nicht aussehen wie irgendwie wie ein hipper Start-Upper. Und ich glaube, das ist ein kleines bisschen, das liegt auch so ein bisschen an unserer Einstellung zur Kultur und weil wir, glaube ich, uns nicht vorstellen können, dass jeder sich theoretisch beteiligen darf. Weißt du, was ich immer oft gesagt bekomme? Du bist doch ein Komiker. Warum äußert er sich eigentlich außerhalb davon, dass er Witze macht, zu Dingen, die in der Welt passieren? Er soll den Mund halten, er soll Witze machen und mehr nicht. Und ich glaube, das ist halt komplett falsch. Ich glaube nicht, dass das gesund ist, wenn man quasi Witze macht und dann darüber hinaus sich nicht beteiligt an irgendeinem Diskurs, sondern ganz im Gegenteil, dass man Leute dazu animieren muss, es eben doch zu tun. Alle Leute können sich beteiligen.
Ja. Alle Leute können sich beteiligen. Die Frage ist natürlich, ob man sich nicht dann irgendwann im Kreis dreht.
Das Ding ist halt so ein bisschen, es ist ja einfach eigentlich, wenn man es jetzt mal versucht, aus dem Internet wegzunehmen und einfach als zwischenmenschlichen Kontakt so sieht, ne, ist es einfach so, dass normalerweise, wenn du auf dem Schulhof einen Typen hast, der rumprollt und sagt, sieht man den, wie der dabei aussieht. Und wenn der relativ aggressiv wirkt, merkt man irgendwann, okay, vielleicht ist er auch einfach einsam, wir sprechen jetzt mal nochmal mit ihm, versuchen ihn in die Gruppe zurückzuholen oder nicht, oder dann ist er halt draußen. Ne? Und im Internet sind das so, also ich gehe auch immer davon aus, wenn mein Gegenüber stark mit mir argumentiert, würde ich immer erstmal davon ausgehen, also wenn jemand in einer bestimmten Lautstärke spricht, dass der schon wissen wird, dass er was zu sagen hat. Also es ist so, ich bin selber, also man geht ja auch von sich selber aus, man ist ja nicht so unhöflich, dass man Leuten so seine Meinung aufzwängen würde, finde ich. Mhm. Und das heißt, wenn jemand sagt, ja Moment, so und so, dann gibt es erstmal so einen Impuls zu sagen, okay, dann wird das schon irgendwie auch Hand und Fuß haben. Und wenn man sich jetzt nicht tot diskutieren will, sondern vielleicht ein bisschen leiser da drauf ist und so, ist es einfach dann manchmal schwer, eine Gewichtung zu behalten, die sich aber im sozialen Umfeld tagsüber schon sortieren würde. Und das sind, glaube ich, auch nochmal so Sachen, ne?
Na, man kann sich auch schnell seine Meinung wieder ausreden lassen, wenn man sich, glaube ich, zu sehr im Internet dann irgendwie, man kann sich ja sehr schnell verunsichern lassen.
Aber weißt du, diese Typen, die Kommentare schreiben, früher bei der Lokalzeitung, ne, bei der Norddeutschen, wie ich früher geschrieben habe als 16-Jähriger, alle Leute haben die Typen gehasst, die Briefe dahin geschrieben haben, die sich beschwert haben über die Artikel und die nochmal ihre Meinung und ihren Standpunkt, irgendwelche Uber-Studienräte, die zu viel Tagesfreizeit hatten. Alle Leute in der Redaktion haben die gehasst. Und das sind jetzt diejenigen, die das Internet bestimmen wollen.
Ich glaube aber, dass das gesellschaftlich durch alle geht. Wenn du mal bei Spiegel zum Beispiel ins Forum guckst, da schreiben auch nur Vollidioten und die kommen vielleicht aus einem höheren Bildungskreis so, als vielleicht Leute, die jetzt bei Bild schreiben.
Oder ja,
so.
Aber das ist ja das, aber was dann sie haben
die, ja, genau. Das sind eigentlich ist es doch, es gibt doch in jeder sozialen Schicht die Wichser, sag ich mal. Die meinen immer, alles besser zu wissen.
Warum sind es immer Männer, Nora? Ey, du bist, sag mal, warum sind das...
Weil Frauen keine Freizeit haben.
Weil Frauen in der Küche arbeiten müssen. Frauen.
Die haben noch überhaupt kein WLAN in der Küche.
Genau, die haben noch... Wir müssen noch mal ein bisschen Musik machen.
Du, ich würde so gerne schreiben im Internet, wenn ich wüsste, wie das angeht. Ganz ehrlich, ich wäre vorne mit dabei. Das
Schulungskurse super. Für Frauen. Wie geht der MacBook an?
Ich möchte mir noch ein Lied wünschen, weil ich heute euer Gast bin. Nora, ich möchte mir ein passendes Lied wünschen.
Aber bitte aber nicht nochmal Bon Jovi.
Nee. France Geil, der Computer Nummer 3.
Nein, ey, nee.
Boah.
Nee, bitte nicht.
Okay, Nora, dann wünscht sich ein anderes Mädchen ein Lied. Hallo, bitte.
Nein, ich hab eine Phase gerade. Ich habe eine Musikphase. Oh, ich habe vorgestern Scott Walker entdeckt.
Scott Walker?
Okay, Scott Walker sofort. Ah, wir sind dabei.
So, pass auf. Und hier ist Scott Walker und Jackie. Okay. Oder? Oder? Oder?
Super, klar. Jan hat
Monster
Scott
Props nach Brüssel.
Ey, Jan hat Scott Walker mit 34 entdeckt. Glückwunsch.
Sanft und sorgfältig die Radioshow mit Olli und Jan am Sonntagnachmittag.
Ja, mit Olli und Jan, denn da ist immer voll Fun, da ist immer voll Spaß mit den beiden zusammen. Und wir singen für euch und wir legen uns ins Zeug, denn wir sind Olli und Jan und jetzt sind wir dran. Ja, und ich ziehe meinen Hut vor Nora Tschirner, die heute zu Gast ist, hier bei uns, bei Sanft und Sorgfältig. Es ist mir eine große Freude. Wir sind gerade schon mittendrin.
Wir können Händchen halten, Oliver.
Wir können Händchen halten. Aber
hört mal bitte auf, ist ja ekelhaft.
Vielleicht kommt Jan dann irgendwann auch mal wieder zu dir. Das ist ja sonst sitzt sie hier ganz einsam. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dann guckst du mal so auf die Tür.
Aber ich erinnere mich dran, dass ich irgendwie am Anfang, als Jan und ich diese Sendung gemacht haben, öfter auch Privatkontakt hatten. Dann habe ich euch beide bekannt gemacht. Und dann hat irgendwann nochmal Jan so, ey, die Nora ist ja echt klasse. Und dann habe ich...
Das ist ein Typ, das klingt mir total nach Jan. Das ist so ein Typ, Jan und Martin Rütter. Das genau, ist für mich, dass die beiden sagen das immer.
Und stimmt das, dass du und Jan Böhmermann, dass ihr jetzt auch zusammen eine Hundeshow machen wollt oder ähnliches?
Wir machen schon eine, aber wir machen die auf dem offenen Kanal Bremen. Ja, genau. Unter Ausschluss von Zuschauern. Und Hunden übrigens.
Das wäre eigentlich gut, wenn ihr jetzt...
Ja, wer nicht.
Das wäre doch eigentlich... Ich überlege gerade das Konzept, Jan Böhmermann, Nora Tschirner machen eine Sendung zu einem Thema, von dem sie beide überhaupt keine Ahnung haben. Eine Autofahrer, eine Autosendung über Motorautosport.
Oliver Schulz bringt uns gerade richtig groß raus.
Nora und Jan in eine Box und dann werden wir für den Grimme-Preis nominiert.
Ja.
Kann man mal sagen, Olli Schulz.
Gehen wir da eigentlich zusammen hin, zu den Grimmis?
Bist du auch nominiert, Nora?
Nee, aber ich glaube, ich voll auch an. Ich bin ausnahmsweise mal nicht moderiert.
Ich bin
den
Grimme-Preis nominiert, meine Damen und Herren. Das kann man den Leuten jetzt mal ruhig mal mitteilen hier. Olli, der Grimme-Preis, das ist richtig edel. Da darfst du nach Mal. Einmal nach Mal.
Muss ich denn da hin? Aber ich gehe, also als Nominierter fahre ich da doch nicht hin, sondern nur, wenn ich gewinne, oder?
Nee, doch. Du musst zu so einem vorher Bergfest und dann die Jury schon kennenlernen. Das ist total irre.
Würdest du mich begleiten, Nora?
Ich weiß nicht, ob das die Jury überzeugen wird, aber würde ich auf jeden Fall
machen. Man muss die Jury fellationieren, damit man den Preis bekommt. Das habe ich mir aus Insiderkreisen sagen
lassen. Was heißt das?
Blowjobs, viele Blowjobs.
Das kannst du machen, Olli. Also da würde ich jetzt nicht bei begleiten, aber ich würde einfach draußen warten.
Die sind zu alt, die Lippen, die ich habe. Die sollen irgendwie... wirklich, oh, diese alten Lippen sollen nicht mehr so hart arbeiten
manchmal
müssen.
Ich sitze so in meinem Auto und höre eure Sendung so am Sonntagnachmittag und denke so, ach, Wahnsinn. Das war, wenn die da so alleine miteinander sind und dann denke ich, naja, wenn da eine Frau bei wäre, ne, würden sie sich gar nicht. Und dann merkt man eben, hier winken mir gerade zwei Frauen von draußen zu und denken, was glaubst du, wie es uns geht? Seit Jahren werden wir hier behandelt wie der letzte coole Typ.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch, ich denke ja immer, wenn man so einen gewissen, wenn die Leute einen so ein bisschen kennen, dann wissen die, dass man nicht so ein völlig kranker Saubär ist, der nur so Pornosprüche
bringt. Aber hast du mal darüber nachgedacht, darüber nochmal eine Zweitmeinung einzuholen?
Nee, hab ich nicht. Ich glaube an die guten Menschen da draußen. Apropos gute Menschen da draußen. Wie aktivieren wir die guten Menschen, Nora Tschirner? Hast du dir mal Pause auferlegt? Hast du das mal auferlegt?
Ich mache nicht nur mal eine Pause, sondern tatsächlich, arbeite seit Jahren an einer sehr geschickten Dosierung tatsächlich. Auch so von News Cycle und so, weil ich merke, dass mich das sehr lähmt.
Was ist denn News Cycle? Das wäre
so die Bundesliga der Nachrichten verglichen mit der Champions League. Also das, was tagesgeschäftsmäßig die Schnelligkeit, mit der Medien mit Nachrichten umgehen oder Nachrichten wählen, Themen auswählen, bearbeiten, wie schnell sie reagieren müssen und so, das ist die Nachrichtenzirkulation.
Also die fünf Seiten, die ich mir angucke, um zu wissen, was in der Welt los ist. Oder Spiegel Online, Zeit Online.
Genau, also eigentlich das, was schon auch tagesaktuell ist und nicht einen größeren, also würde ich jetzt mal behaupten, ich habe jetzt hier keine, also das sage ich jetzt hier mal mit meinem gefühltes Wissen.
Und den News-Cycle reduzieren, was heißt das?
Reduzieren würde ich den nicht, sondern ich würde für mich meinen Teilhabe dran sozusagen reduzieren, indem ich mich einfach zum Beispiel, wäre ein Schritt, mich eher Wochenmagazinen hinzuwenden oder sozusagen sagen, ich kann jetzt nicht mehr mithalten, was jetzt hier schon wieder, also meistens ist ja sowieso so, dass ein Thema erst nach einer Weile mit ein bisschen mehr Atem und Denkpausen bearbeitet, irgendwie Sinn macht und von ein bisschen weiter weg betrachtet, als dass sofort alle aufgeregt sind und so. Und dann ist alles zum Schluss ganz anders. Deswegen habe ich so für mich rausgefunden, dass mich das eher lähmt, wenn ich da ständig dran teilhabe und ziehe mich da mal ein bisschen eher zurück und gucke so mehr von außen drauf.
Findest du, dass aktuelle Tagespresse oder die Nachrichten negativ aufgeladen sind? Ich entdecke das, seit wir uns darüber unterhalten haben. Auch immer mal wieder, zum Beispiel heute gerade, bei mir läuft immer Radio in der Küche, damit ich nicht so ganz alleine bin, immer ein paar Stimmen höre, nicht nur die eigenen im Kopf. Und dann hier ging es heute wieder darum, in Nachrichten, man hörst du noch so, neue Sanktionen gegen Russland wurden jetzt irgendwie, es wurde nachgedacht über neue Sanktionen. Und du kriegst ja immer nur das mit Sanktionen gegen Russland. Und dann ist es ja vorgefertigt im Kopf, die Russen sind böse, da muss irgendwas sein, weil neue Sanktionen, da ist schon wieder was los. Und dann kriegst du natürlich auch die ganze Geschichte mit, du hast ja immer so Schlagwörter im Kopf. Aber also so.
Du kriegst nämlich meistens nicht die ganze Geschichte. Du kriegst dran und kriegst vorgespiegelt die ganze Geschichte mit.
Die ganze Geschichte ist ja noch meistens schon ein paar Monate, Jahre oder irgendwas her oder Wochen und du kriegst immer nur den aktuellen Stand. Es sind immer Sanktionen oder da und hier ist passiert und so. Und ich glaube, die meisten Leute kriegen das nur noch so wirklich ins Ohr gedrückt und wissen eigentlich gar nicht mehr, worum es geht. Die wissen nur neue Sanktionen oder hier und da. Und keiner redet mehr über das Problem, was gelöst werden muss. Es geht um die Sanktionen.
Naja, und vor allem geht es aber auch, finde ich, nicht nur selbst, geht es auch oft, was viel passiert, sind halt diese Sündenbock-Geschichten. Ne? Also du hast immer schnell einen Bösen. Also Journalismus ist ja auch oft so, dass er einfach sagt, also seit der Watergate-Affäre ist so das große Ding eigentlich, wenn wir rausfinden, es müssen Köpfe rollen, die Politiker müssen zur Rechenschaft gezogen werden, was ja sicherlich auch ein Teil des Ganzen ist, aber dadurch geht natürlich auch so ein bisschen der Blick auf allgemein relativ langweilige gesellschaftliche Themen wie verhalten wir uns in so einem Alltag, wie viel Werbung sind wir ausgesetzt, was da eigentlich los, wie viele Leute sind eigentlich machen gar kein kriminelles Zeug und wirken trotzdem dazu, dass die Gesellschaft eigentlich ein viel darkerer Ort wird oder sowas. Also damit wird sich ja eigentlich nicht, es entsteht kein Gesamtbild. Und
ich muss mal kurz dazwischen fragen, ist das denn jetzt unsere spezielle Medienfuzzi-Meinung oder ist das wirklich ein breites Problem? Weil wenn ich zum Beispiel meine Mutter liest einfach den Weserkurier einmal am Tag und abends guckt sich die Tagesthemen an. Ich behaupte jetzt einfach mal, 70-80% der Leute rezipieren auch so nach wie vor Medien, von denen man nur nicht so viel mitbekommt, weil die einfach nicht die ganze Zeit rumkrakeelen, was sie alles wieder Neues gelesen
haben. Das glaube ich, ist aber zum Beispiel ein Teil die Geschichte ist ja, dass trotzdem Politik gemacht wird, wie wir jetzt ja auch gerade wieder sehr gut merken an Köln, aufgrund von den Medienfuzzis. Also das ist ja trotzdem was.
Den
Rumkack. Letztendlich prägt deine Mutter mit dem Weserkurier letztendlich dann ja auch das, was passiert, weil irgendjemand total schnell, total wild sich Sachen aussetzt, die viel zu viel sind und überhaupt nicht mit Bedacht entschieden werden. Also es schafft ja trotzdem eine Realität. Und das ist halt schon die Verantwortung, in der Medien, finde ich, schon auch denken sollten. Und das ist, wie gesagt, ich finde das ganz spannend, weil die Frage ist ja auch echt, woher kommt das? Wenn wir da zurzeit gerade drüber reden, natürlich immer ganz schnell in die Defensive, dass Leute sagen, ja wieso, aber wir als Journalisten, wir haben ja auch was total Positives vor. Das steht auch gar nicht außer Frage. Aber ich finde es schon spannend zu gucken, dass mittlerweile wirklich, auch was das Internet angeht und die Art, wie wir eben Sachen rezipieren, wirklich Studien gibt, die diesen Zusammenhang herstellen zwischen dem urzeitlichen Hirn, was einfach also die Leute, die quasi überlebt haben früher, waren die, die wussten, die schlechten Nachrichten wussten, ja, also wo wohnt der Säbelzahntiger und wo kommt das Mammut an ihr Rand und so.
Der Segelblatt. Ja, ja.
Dieser Tiger. Dieser
also, Moment, also Leute, die quasi eine hohe Auffassungsgabe haben, die gerne sich vollladen mit Nachrichten, sind die, die zuallererst von irgendeinem tödlichen Virus betroffen werden oder wenn der Meteorit einschlägt, dann aussterben, weil...
Nee, sondern die sind die, die überleben, weil die wissen, wo der Virus ist. Das heißt, unser Gehirn ist sozusagen das von Urzeitmenschen, die darauf gepolt sind. Bloß damals gab es halt nur eine Nachricht pro Monat. Es war so, wann kommt der verdammte Säbelzahntiger wieder? Und dann weiß ich diese eine Nachricht. Und wenn ich die wusste, habe ich höchstwahrscheinlich überlebt, weil die anderen, die in der Hängematte saßen und gesagt haben, wieso habe ich eigentlich eine Hängematte? Es ist doch noch gar nicht erfunden worden. Die wurden dann aus Versehen gefressen. Ne? So, das heißt, heutzutage haben wir ein Gehirn, was immer noch total darauf gepolt ist, zu sagen, je mehr schlechter Nachrichten ich kriege, desto besser geht's mir. Haben aber eine Nachrichtenflut, die in den letzten 30 Jahren so groß war wie davor in 5000 Jahren.
Und vor allem der implizierte Zwang zum Bekenntnis, dass man quasi mit jeder Nachricht auch direkt eine Handlungsanweisung verbindet für sich, also dass man darauf irgendwie reagieren muss oder eine Haltung zu finden muss. Früher, also es war noch gar nicht so lange her, als noch keine Handys gab. Also ich weiß, in der Schule hatten wir noch keine Handys vor 15 Jahren, das ist noch nicht so lange her. Und da hat noch keiner irgendwie Nachricht, da gab es WAP, wenn man das eingestellt hat am Handy, das Internet WAP, dann war das teuer und das hat keiner gemacht. Und deswegen hat man vielleicht mal einmal am Tag ins Netz geguckt und eigentlich war Zeitung und Fernsehen Hauptinformationsquelle. Und man hat nicht sofort sich dazu gezwungen, eine Haltung zu irgendeinem Thema zu entwickeln und sich vor allem auch nicht beteiligt an dem Diskurs, einfach weil das nicht nötig war. Und durch dieses immer wieder schneller werdende Nachfüllen von neuen Informationen wird auch die eigene Haltung und die eigene Meinung immer weniger wert, obwohl man trotzdem immer wieder eine entwickelt oder dazu denkt, man muss darauf reagieren irgendwie.
Dieses Gespräch müssen wir gleich weiterführen. Jetzt ist erstmal wieder Musikzeit. Wir sind hier in
Haben wir wieder zu lange geredet oder was?
Deine Mama hat gerade angerufen und hat mit dem Weserkurier durch und hat gesagt, sie möchte sich was wünschen. Und das darf ich jetzt ansagen.
Ja, was meine Mutter sich wünscht. Du weißt es nämlich nicht. Pass mal auf. So, ich möchte für meine Mutter wünsche ich mir einen Song, und zwar spielen sie irgendwas von Peter Gabriel. Das ist immer ein Peter Gabriel.
Hier ist Peter Gabriel, Kate Bush mit Don't Give Up.
Für meine Mutter ist das.
Ja, und wir haben eine kleine, süße, heiße Vogelspinne heute zu Gast bei Sanft und Sorgfältig.
Sexismus-Alarm. Kleine Süß, ich möchte nicht, dass unsere Geistesgäste so angekündigt werden von dir, Olli. Du bist ein Sexist. Und ein Rassist.
Aber Olli sieht mich halt auch.
Er
muss ja irgendwie auch auf der Wahrheit verpflichten.
Genau, und Nora sieht heute ein bisschen aus, so ein bisschen Pelz an den Händen und so, wie ein
Hobbit.
Ja. Arme wie eine Vogelspinne.
Ich wollte wie ein Elben hier reinkommen, aber es ist doch nur ein Hobbit geworden.
Kleines Abschweif-Ding mal eben ganz kurz. Ich bin heute mit dem Taxi, zum Bahnhof gefahren. Und ich weiß nicht, wie das in Berlin ist, aber in Köln ist zurzeit Krieg im Taxigewerbe. Also sowieso ja immer tendenziell, aber jetzt besonders, weil MyTaxi, dieser große App, Taxizentrale, aber auch MyTaxi. Und MyTaxi hat gerade von der Stadt Köln die Rechte gekauft, vor dem Hauptbahnhof mit den MyTaxi-Taxis zu halten. Und alle Taxen, die nicht bei MyTaxi angemeldet sind, dürfen nicht mehr in Köln vorm Hauptbahnhof halten und da Fahrgäste abholen.
Echt?
Es standen heute zwei Polizeiautos und haben da die Taxifahrer kontrolliert. Die mussten so eine MyTaxi-Plakette haben, damit die da reinfahren durften. Und alle anderen haben sich megamäßig aufgeregt. Und wer so Taxifahrer so ein kleines bisschen kennt, der weiß, grundsätzlich ist das
aufgeregte Menschen. Relativ
hoch. Also da passiert gerade wahnsinnig viel und offensichtlich hat MyTaxi so viel Kohle, dass sie in der Lage sind, jetzt diesen Parkplatz da zu pachten und von den Taxifahrern die Kohle abzukassieren. Das ist gar nicht so verwerflich, weil das macht bislang die Taxizentrale und MyTaxi ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen billiger. Aber das ist halt absoluter Krieg im Taxigewerbe in Köln gerade. Ist es in Berlin auch so?
Ja, MyTaxi hat hier, ich habe diese App schon ziemlich lange. Bestellst du dir auch manchmal Taxis mit? Also ich habe die manchmal. Habe ich gemacht. Und dann ging das eine Zeit lang ganz schnell und irgendwann sind alle Taxifahrer ausgestiegen wegen irgendwelchen Gebühren. Da haben mir auch die Taxifahrer, alle haben mich auf diese App angesprochen. Irgendwann habe ich die App nicht mehr benutzt, damit ich mit dem Taxifahrer nicht mehr über die App reden muss. Was mich so genervt hat, dass dann immer so, und benutzen Sie auch die MyTaxi-App, wenn Sie jetzt bar zahlen, wenn Sie jetzt mit Karte zahlen, dann ist diese Fahrt umsonst für Sie und die nächsten Fahrten haben wir Ihre Kundendaten und all sowas. Ich fand das alles irgendwie anstrengend. Dann haben sich auch viele Taxifahrer beschwert und jetzt haben die sich wohl wieder geeinigt. Das ist generell gerade viel Probleme, auch mit, wie heißt das, Uber oder wo man privat...
Aber es ist in Ungarn, in Deutschland ist es ja schon geklärt rechtlich.
Ja, keine Ahnung. Ich habe kein Auto mehr, Jan. Habe ich eigentlich immer einen kleinen Schwank aus meinem Leben zu erzählen. Ich habe jetzt seit 4 Wochen kein Auto mehr und ich vermisse es nicht wirklich. Ich fahre jetzt diese Wagen, die man so mieten kann mit der Karte, die so überall rumstehen.
Dreifenau, kann man ruhig sagen. Dreifenau gibt es. Es gibt aber auch
Car2Go.
Car2Go, Dreifenau gibt's alles.
Du kannst bei meinem Auto auch mit der Karte mitfahren, Olli.
Mit Karte?
Kannst bei mir mit Karte zahlen.
Die Tschirner-Karte? Wäre ganz cool, wenn du mich immer abholen würdest. Hast ja, du noch
das höre ich oft.
Ja. Obwohl, ich glaube, du bist keine gute Autofahrerin.
Ich bin saugute
Autofahrerin. Nein, du bist völlig fahrig. Ich
das
bin mal
stimmt,
mit dir
aber
gefahren.
Auf eine sehr kontrollierte ja, und sichere Art.
Ich erinnere mich daran, dass ich mal mit dir Auto gefahren bin und nervös war. Du bist nicht so. Du bist
das
nicht,
muss nicht einmal teilweise
das liegt aber sein. Auch schon ein paar Jahre jetzt her. Das,
eben. Ne? Und da ja. war ich, also guck mal, da.
Vielleicht warst du doch gerade auf Tablettenentzug oder so, man weiß das ja nicht, in welcher Phase deines Lebens du dich da gerade befunden hast.
Das war auf jeden
hast.
Fall immer Anlass zur Nervosität, ja, muss man sagen.
Das war das. Eine, Nora, du machst dich jetzt gerade für diese Plattform stark, Perspective Daily. Jo. Jetzt gibt es eine Sache, die von vornherein bei allen Leuten, die ich auch gehört habe natürlich, ist ja immer so, erfolgreicher Schauspieler, will der Welt was, hat so viel Erfolg ja. und so. Ne? Jetzt will er sein Gewissen reinwaschen und will der Welt was zurückgeben und so. Ne? Und will jetzt auch mal zeigen, dass er sozial engagiert ist und so. Und das ist ja immer so der Vorwurf, der, glaube ich, zuerst auf einen einprasselt. Aber ich glaube, dass du schon...
Ach, es ging bis heute, ehrlich gesagt. Ja? Aber danke, ja. Nee.
Vielleicht aber wunderst du dich nicht, Nora, dass ich noch gar nichts dazu gesagt habe? Das war ja sonst... Wir sind noch mal fast aneinander geraten in dieser einen Talksendung. Das weil stimmt. wir da sehr unterschiedliche Auffassungen zu diesem
ja,
Thema
haben. Das stimmt. Na, also jedenfalls an bestimmten Punkten hatten. Ne?
Ja,
ich
weiß
gar nicht, ob wir so weit voneinander entfernt sind bei so Sachen, aber da ging es ja damals um den Charity-Song.
Genau. Aber das haben wir. Das
ach,
haben
da habt ihr euch gestritten?
Ja, nicht gestritten.
Aber wir haben auf jeden Fall plötzlich gemerkt, dass wir aneinander rasseln, weil unsere Positionen schon sehr unterschiedlich waren. Und das haben wir leider während einer Live-Sendung festgestellt, in die wir beide reingegangen waren mit: Oh, wie schön Jan ist da auch, Nora ist da auch, das wird ja gemütlich. Und dann war es plötzlich ja. so. Das hast du mir nicht gesagt. Das wird eine Steckung.
Welche Sendung war? Warte, muss ich mir auf YouTube nochmal angucken. Welche Sendung war das?
Kölner Treff.
Ah, Kölner Treff.
Das war nicht so schlimm. Aber ich meine, wir haben ja mit Pierre von Peter Fox haben wir auch schon darüber gesprochen. Ich sag mal, also das kann man mir auch dann als Zynismus auslegen, aber meine grundsätzliche Haltung, dass man quasi solche Sachen machen kann, aber ich das lieber tue, ohne dass jemand mitbekommt. Es gibt halt andere Auffassungen für Leute, die das gerne anders.
Ne? Also es kann halt einfach sein, dass wenn es kommt immer drauf an. Also ich mache das den größten Teil der Zeit mache ich es genau so, ehrlich gesagt. Deswegen muss ich dann auch mal so ein bisschen mich reinschmunzeln, auch bei wenn es um Kollegen geht, die dann so angeprangert werden im Internet, so sollen die erstmal selber. Ich meine, ey, wenn du wüsstest, was die alle selber machen. Ich weiß das von denen und teilweise auch so. Aber das ist egal, das wissen ja auch alle für sich selber. Aber es gibt eben manchmal die Sache, wo du einfach sagen kannst, ja, dann kann es aber einfach sein, dass es halt nicht stattfinden wird, wenn jetzt nicht einer mal öffentlich was dazu sagt so und einfach darauf hinweist, dass es das gibt. Also es ist ja so, ne? Also ich bin jetzt nicht unbedingt... merke ich schon über die Jahre nicht so richtig dolle den Drang jetzt zwingend zu sagen, wenn ich jetzt, oh, guck doch mal hier nochmal. Aber das Ding fand ich so einleuchtend und ich kenne so viele Leute auch in meinem Freundeskreis, die einfach gesagt haben, ey, darauf sowas haben wir nur gewartet einfach. Ich dachte so, ey, wenn man das jetzt einfach öffentlich verloddern lässt, das wäre einfach blöd. Das ist schon
aber das ist
jetzt
nicht
sowas, ne?
Wie bei Joko mit seinen Startups, dass du da jetzt irgendwie 50% an Perspective Daily hast oder sowas.
Doch, selbstverständlich, 75. Entschuldigung.
Nee, aber kann ja sein.
Nein, ist es für mich nicht, aber ich habe da eine ziemlich spezielle Einstellung zu Werbung, so deswegen.
Aber man muss auch sagen, dass dir nehme ich das ohne weiteres ab, aber wenn Jan Böhmermann jetzt Werbung machen würde für ein neues Nachrichtenportal, dann würde man auch denken, das geht in die Titanic-Richtung oder ähnliches.
Was ja auch vielleicht nicht schlimm wäre.
Was aber, auch, mein Mann ja auch nicht, was nicht schlimm wäre. Ja, ich glaube, es liegt ja auch immer daran, wie man sich selber irgendwie positioniert nach außen.
Nein, ich finde ehrlich gesagt, einen schöneren Beitrag als irgendwie zu einer Debatte beizutragen und Themen auf die Tagesordnung zu holen, das finde ich halt, empfinde ich als Teil von Anteil haben an irgendeinem gesellschaftlichen Diskurs. Aber ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, das dann speziell an irgendwelche Marken oder an irgendwelche Projekte zu hängen, weil ich das dann so außer Hand gebe, außer Kontrolle gebe, was denn damit passiert mit meiner Aufmerksamkeit, die ich dann dafür generiere.
Ja, und das ist aber eben der Punkt, wo ich dann sage, da gibt's natürlich, das ist bestimmt für mich bei 199 Projekten total, da würde ich es dann eben auch nicht machen und das bestimmt beim 200. stimmt's zufällig, da würde ich aber vielleicht auch nie mit rechnen. Es gibt auch nicht sowas wie eine Suche danach, dieses eine Ding zu finden. Wenn das jetzt niemals gekommen wäre, hätte ich halt für immer den Mund gehalten. So ist ja so, aber das das war einfach zufällig total einleuchtend. Und da ist es dann eben so, dass es mit Themen zu tun hat, mit denen ich mich, bevor diese Menschen auf mich zukamen, schon ganz lange privat beschäftigt habe und die mich einfach ganz doll interessiert haben. Und insofern ist da dann wieder die Geschichte, die du ja vorhin auch meintest, da kann ich jetzt dann auch sagen, so, willst du jetzt der Rapper sein oder der Typ sein, der mir sagt, du bist nur Komiker, halt mal außerhalb, sag mal nix. Und das ist halt die Frage. Und oder weißt du, du kannst halt irgendwie, ich kann jetzt nicht aufhören, irgendwie meinen Beruf, also kann, weißt du, so als so zweit, weißt du, so, ich kann nicht inkognito irgendwie auftreten und dann sagen, nee, sorry, ich mache das jetzt nur als Privatmensch und so, wenn ich eigentlich daran glaube, dass hier eben eine Sache keinen Platz findet in der öffentlichen Debatte, die ich für echt wichtig halte. Und dann können ja alle Leute sofort weghören, die finden, dass ich sowieso ein Ding an der Waffel habe, aber es gibt eben ganz viele Leute, die wirklich froh sind darüber und die sich mit diesen Leuten und ihrer Idee dann identifizieren können. Und das ist nämlich, finde ich, dann schon der Unterschied, ob man dafür Geld kriegt oder nicht, ne? Weil die Idee sich durch mich durchtransportiert, aber mit mir eigentlich nichts zu tun hat als Ego, glaube ich, im besten Falle. So.
Ich finde gut, dass du es machst. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Pause. Danach reden wir über die wirklich wichtigen Themen. Mit welchen Schauspielern du alle schon Affären hattest.
Was oh, I can't wait.
Olli, du kriegst es immer noch hin, so ein bisschen so diesen seriösen Touch in die Sendung reinzuholen. Ja. Weißt
danach
du?
Reden wir, welche Phasen in deinem Leben stark von Drogen bestimmt waren. Wann du.
Die kennst du alle. Olli.
Und die großen fünf, wir haben die großen fünf und ich habe noch zwei andere Sachen auf dem Zettel stehen, die verrate ich aber gleich erst. Wieder mit irgendeiner Rapband anlegen und so.
Schön, dass du hier bist, Norad Schöner. Jetzt darfst du dir noch einen Song aussuchen.
Wirklich? Bin ich wieder dran?
Nee, eigentlich wäre ich mal dran, ne?
Schön, du hast mir nichts gewünscht.
Hier ist Olli Schulz und Phase.
Nein, nix. Hier ist ein alter Song von mir. Nee, wir hören die höchste Eisenbahn mit. Was machst du dann? Bis gleich.
Hallo, mein Name ist Natascha Meyer. Ich bin Sexarbeiterin in einem großen erotischen Eventcenter in West-Berlin. Seit bei uns im Saunabereich sanft und sorgfältig mit Olli und Jan ausgestrahlt wird, kommen die Männer kaum noch hoch zu uns in die Kabinen, sondern schwitzen lieber mit den Jungs vom Radio. Und privat gefällt mir die Show auch ganz gut, aber rein beruflich betrachtet ist diese Sendung ein echter Cockblocker.
Ist das jetzt schon sexistisch, so einen Einspieler zu bringen in unserer Sendung, Jan?
Ja, ich finde es sexistisch und ich finde das wirklich beschämend, dass wir das heute am Sonntag, den 24. in Anwesenheit von der großen Nora, der großen Volksschauspielerin Nora Tschirner.
Die diesen Text übrigens eingesprochen hat.
Mist.
Sorry. Aber das war der Moment, da kann man privat und beruflich auch trennen. Da kann ich trotzdem privat
hast
sagen,
du Geld für
ihr
bekommen,
Arschlöcher.
Ja, das hast du, darfst du Geld für bekommen, was du in ein dritte Weltprojekt steckst.
Vierte Welt. Deutschland sowieso, ihr wisst, dass Deutschland vierte Welt ist, ne? Hashtag vierte Welt, weil ich bin neulich wieder mit der Bahn gefahren. Anderthalb Stunden, also war eine anderthalb Stunden Strecke überhaupt nur möglich, ja? Also danach war Schluss und das Reservierungssystem ist ausgefallen. Und es wirklich erhoben sich Menschenmassen von Geschäftsleuten. Es waren nur Geschäftsleute drin, die wirklich O-Ton einer ganz laut sagte, das hier wie in der dritten Welt.
Das habe ich auch, hast du mir das schon erzählt?
Wahrscheinlich habe ich es dir schon erzählt, worauf ich wirklich dachte, nee, letztendlich ist es nicht eigentlich noch viel schlimmer. Es ist die vierte Welt. Man muss es ganz klar sagen. Ja. Genau.
Und wir Deutschen haben noch gut reden. Wer schon mal mit einem französischen Zug gefahren ist, der weiß, dass auch, ich glaube, die DIN-Normen und die Mindestmaße für so Körpergrößen in anderen europäischen Ländern ganz anders gemessen. Ich habe eben im Thales gesessen und als ich wirklich nur anderthalb Stunden von Köln nach Brüssel und ich habe meine Beine nicht mehr gespürt, als ich aus dem Zug gefallen bin. Und dazu kommt noch die Angst an, von irgendeinem verwirrten Islamisten im Thales über den Haufen geknallt zu werden. Das kann ja auch alles noch passieren. Wenn du diese Maschinengewehre siehst am Bahnhof, ich sag, das ist keine gute Idee, dass die Bullen oder irgendwelche Soldaten mit Maschinengewehren in der Stadt rumlaufen. Es macht einem mehr Angst, als dass es einem Sicherheitsgefühl
Wieso
gibt.
Wieso nennst du die Polizei plötzlich die Bullen? Sag
ja,
mal, was
ist auch als Polizisten also, so?
In anderen Ländern
sind das Bullen. Natürlich Bullen.
Das sind doch das hier sind in Belgien keine Polizisten. Das sind nicht mal richtig
Franz Nacken, Alter, das sind voll die Bullen.
Die ganzen Nacken
und die Belgier, Digga, da brauchst du gar nicht.
Jetzt muss ich mal wieder als Instanz hier, der so ein bisschen die Sendung unter Kontrolle hat. Jan, du hast eben gerade gesagt, du hast noch zwei Themen, die du gerne ansprechen möchtest.
Ja, ganz schnell. Und zwar möchte ich einmal, ich habe das schon online mal gemacht, aber ich möchte es nochmal hier ganz deutlich und quasi mit Pride and Passion darauf hinweisen, dass jeden Montag bei Zeit Online eine fantastische Kolumne von Thomas Fischer kommt. Das macht er jetzt seit
einem.
Thomas Fischer. Muss verrückt sein. Also die Geschichte von Thomas Fischer ist Bundesrichter am BGH, am Bundesgerichtshof, dem höchsten Strafgericht in Deutschland. Da können dann alle Straftäter, wenn sie irgendwie die höchste Instanz strafrechtlich. Und der hat sich in seinen Job als Vorsitzender Richter reingeklagt, weil er von seinem Vorgesetzten nicht berücksichtigt wurde, weil das, ich sag mal, ein unbequemer Typ ist. Und der, ich glaube, der setzt sich, hat er mal erzählt, wie er das macht in einem Interview, er setzt sich sonntags hin und schreibt seine Kolumne für den Montag und der weiß zwar, welches Thema, aber der Text, der plätschert so vor sich hin und ich habe selten jemanden in so einem hohen Systemamt gesehen, der so zum einen eloquent, zum anderen lustig mit irgendwelchen popkulturellen Referenzen Texte schreiben kann. Diese Woche, der aktuelle Text ist Kriminologie, in Deutschland gab es schon immer Pegida, wo er quasi die ganzen Hobby-Ermittler, die jetzt nach diesem Kölner Sexmob-Grabsch-Ding anfangen, da irgendwelche selbst kriminalistischen Ermittlungen privat in Facebook-Foren und Facebook-Kommentaren zu führen, zurechtweist und da auf einige Details hinweist und ein wahnsinnig ausgeglichener, seriöser Typ im Beruf, der aber fantastisch und extrem unseriös schreibt und ich glaube, seine Vorgesetzten und alle Leute, alle Juristen, die sich selbst für wichtig halten, zur Weißglut bringen. Und bitte lesen Sie alle, die das jetzt hören, regelmäßig die Kolumne von Thomas Fischer. Und ich glaube, ich bewundere das so sehr, dass er in seinem Amt sowas macht, dass ich gar nicht möchte, dass wir den jemals einladen, weil ich glaube, es würde das kaputt machen.
Letzte Woche hast du mich noch gefragt, ob wir den nicht einladen sollen.
Ich möchte das ändern, diese Meinung. Wir laden ihn nicht ein. Das macht den, das
die Meinung schlecht. Kannst du jetzt nicht mehr ändern.
Genau, ich habe ihn eingeladen.
Du kannst die Meinung nicht mehr ändern. Lügenpresse.
Das ist übrigens heute nicht nur Ritschender, sondern Thomas Fischer mit verstellter Stimme, der heute mit uns diese Sendung macht.
Ich glaube, das wird für den noch schlecht. Er hat, glaube ich, total zu kämpfen damit, weil Juristen und Richter vor allen Dingen, die so explizit ihre Meinung äußern, sind, glaube ich, extrem unbeliebt und haben extrem mit viel Gegenwind zu kämpfen. Und wenn er noch bei so unseriösen Vollidioten wie uns in der Sendung auftaucht. Ich habe ja schon schlechtes Gewissen gehabt von unserem Neurochirurgen, Dr. Peter Walkuzzi, dass der sich getraut hat, in unsere Sendung zu kommen, wobei wir doch so unseriöse Typen sind. Das fand ich schon fantastisch. Oh,
aber das ist halt übrigens, ich finde das, und das ist aber auch gerade, um nochmal auf diese Internetdebatte zurückzukommen, ja auch das Problem, die Leute müssen doch jetzt auch menschlich hinter ihren Abziehbildern hervortreten können. Und wenn sich dort die coolen Leute vernetzen, dann ist man noch mehr als irgendwie die Summe seiner Teile und oder irgendwie Komiker oder unseriös oder sonst was. Also deswegen
ist man aber noch nicht, weil jeder denkt ja, er muss sich ja auch positionieren, jeder will was Besonderes. Da kommen ja viele Faktoren zusammen.
Ja, aber
und auch, glaub ich,
deswegen, also wenn wir jetzt schon anfangen, uns gegenseitig irgendwie so obwohl wir uns kennen, auch so als Freunde, für okay, wer... Okay, aber das ist irgendwie ein Projekt und kann man das öffentlich und so, das ist schon total irre, ja. Und letztendlich ist ja die, das, was du meintest, dass die Leute früher einfach die Zeitung gelesen haben und einfach auch nichts, das Gefühl hatten, was zu sagen, ist ja gut und schlecht. Also, dass es jetzt plötzlich möglich ist, irgendwie, das ist ja alles nur eine Vergrößerung letztendlich, was mit dem Internet jetzt passiert. Und wir müssen erstmal lernen, die Regeln zu lesen. Nachdem jeder normale Mensch ja schon 15.000 Mal einen Hater-Kommentar gelesen hat, klickt er das auch weg und denkt, ach, der kleine Hanni, der sitzt da wieder alleine zu Hause, hat es nicht so leicht fertig. Wir werden ja damit erfahrener und trotzdem ist es eben auch die Möglichkeit, sichtbarer zu werden und genau sowas plötzlich zu machen und zu sagen, es ist eine Zeit, wo man sich politisieren muss und plötzlich machen auch Leute die Klappe auf, die jetzt irgendwie mal ewig die Fresse halten konnten, weil es einfach auch ging, ne? Und deswegen finde ich auch diese Synergien, die da entstehen, toll. So.
Ich meine, es ist ja auch wirklich so, viele Leute sagen es ja, das Internet hätte die Möglichkeit, Sachen zu verändern auf der Welt, weil es das größte Netzwerk ist, was möglich ist. Ja. Dazu muss man es aber auch schaffen, so vor allem die, vielleicht so Leuten, Selbstdarstellern und so, nicht so diese große, vielleicht das sollte man denen Internetverbot geben.
Nein,
das
muss man gar nicht. Ich glaube, man kann einfach, also ich glaube, Internetverbot, weiß ich nicht, aber man muss es einfach sehen als das, was es ist. Und wenn jemand auf der Straße, der erste Mensch, der jemals besoffen auf der Straße rumgepöbelt hat und irgendwelche Weltnachrichten verkündet hat, haben vielleicht die ersten drei Leute auch gedacht, oh, was, wenn er recht hat. Und heute geht man vorbei und denkt so, Olaf, scheiße.
Der Olaf so. Steht immer noch an der Ecke.
Genau, und ich glaube, da muss erstmal ein Gewöhnungseffekt rein. Und trotzdem kann man aber, wenn man selber merkt, und das ist, glaube ich, das Problem, wenn man selber merkt, man wird jetzt gerade gelähmt und wird verdrossen und so, muss man anfangen, den Blick innen umzulenken. Und muss gucken, den Zeitstrahl, den so eine Geschichte hat, anders betrachten. Also auch sagen, kein Mensch konnte sich früher vorstellen, dass bei Aldi irgendwann mal Bio-Sachen im Regal liegen. Ja? Also ja, und bei stimmt. allen anderen Sachen. Und natürlich sagen jetzt die nächsten Leute sofort, ja, aber das ist auch alles nicht echt. Wo ich sage, ja, okay, zwei Schritte vor, ein zurück. Ne? Dann macht es immer noch einer nach vorne. Wir müssen die Sachen länger betrachten. Und das ist eben auch was es gibt ein ganz tolles Buch dazu, die Nachrichten von, wie wird der immer ausgesprochen? Alain de Botton oder was, Schweizer und Engländer,
weiß, genau.
Ne? Der eben auch ganz klar sagt, so, wenn mal anerkannt werden würde, dass keine von diesen Themen, die wir zurzeit besprechen, sich in der Legislaturperiode einer Regierung ändern könnte, weil das einfach Sachen sind, die brauchen 100 Jahre, dann würden sich alle viel weniger aufregen, oder wenn man auch mal verstehen würde, dass der Mensch nicht perfekt ist und wir das alle höchstwahrscheinlich nicht besser könnten, dann würden sich die Themen total verlagern und, ne, so. Also deswegen finde ich da schon auch die Transparenz, die Facebook und Internet insgesamt mitbringt, auch nicht schlecht. Es geht ja nicht darum, dass alle den ganzen Tag rumrennen und sagen, ich bin niemals pessimistisch. Natürlich, und das ist zum Beispiel bei diesen Perspective Daily Leuten auch so, wir kriegen ja ständig, ist man konfrontiert mit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ruft man halt aber Leute an und verankert sich und erdet sich auch wieder in der unmittelbaren Community, sage ich mal, wo man merkt, ehrlich gesagt, meine Familie dreht nicht so am Rad und meine Freunde und auch mein ausgedehntes soziales Umfeld, das sind alles Leute, die total zukunftsorientiert und toll sind und sich nicht gegenseitig runterziehen. Das gibt es ja überall und dann kann man sich ja auch gegenseitig da irgendwie mal Krücken geben.
Ich mache übrigens auch, ich mach auch eine eigene Plattform, Pessimistisch ja. Daily, wo du jeden Tag dich runterziehen lassen kannst, wo ich dann immer erzähle, das bringt sowieso alles nichts mehr.
Ich muss noch mal ganz kurz Noras Politisierungsgedanken einmal kurz noch aufgreifen, weil ich finde, das ist eine, also man traut sich das fast gar nicht zu sagen, weil es so nach 70er Jahre klingt. Aber politisieren ist, glaube ich, vielleicht das falsche Wort, weil es so zu belastet ist. Aber kennt ihr diesen Werbeslogan vom Spiegel, keine Angst vor der Wahrheit? Das ist ja der Spiegel-Werbeslogan, ist keine Angst vor der Wahrheit. Ist relativ neu. Der alte Spiegel-Werbeslogan war, sagen wie es ist. Und der Wandel von sagen wie es ist zu keine Angst vor der Wahrheit, das finde ich ist so die bedenkliche Entwicklung, die ich glaube, der man entgegensteuern muss. Weil ich glaube, allein zu behaupten, dass man die Wahrheit kennt, ist, selbst wenn es ein Nachrichtenmagazin ist, dass das als Werbeslogan macht, ist nicht richtig. Das ist falsch. Es geht nicht um Wahrheit oder es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht tatsächlich eher um sagen wie es ist. Und allein das zu tun.
Ja, aber auch das ist schon echt eine Anmaßung. Weil, was heißt denn, wie es ist?
Ja, genau. Nein,
Vergrößerung von Sachen und die Gewichtung behauptest du als Medium.
Nein, aber alleine jemand wie so ein Bundes, um jetzt mal bei Thomas Fischer zu bleiben, also wenn du quasi einen Richter hast, der sagt, okay, er ist zwar ein Exzentriker, aus welchen Motiven er das persönlich auch immer macht, aber der das aushält, sich dahinzustellen und quasi die Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung mit Rücksicht auf sein Amt natürlich, aber die wahrnimmt, um Dinge und Abläufe zu erklären und Leuten seinen Job und das Justizsystem anschaulich zu erklären, das ist doch zumindest der Versuch.
Genau, das stimmt. Aber ich meine jetzt, das, was du in so einer kürzeren Nachrichtenzirkulation hast, ist ja eben gar nicht das, was ist. Der Typ redet über 15.000 Sachen, verstrickt die miteinander, redet mit einer Expertise und einem Durchblick. Und da ist das für mich viel zutreffender, wenn der sagt, ich sag mal kurz, wie es ist. Das würde der aber gar nicht sagen. Als wenn in ein Ding, was irgendwie einmal die Woche erscheint, mir das behauptet, weil das sind ja immer nur Ausschnitte. Übrigens ganz kurz, wenn ich an der Stelle nochmal sagen darf, Perspective Daily hat den Hashtag zeigen, was geht. Und das finde ich, da können wir jetzt gucken. Aber ich finde tatsächlich.
Sprache aber.
Ist nach vorne geguckt.
Nein, aber es ist, da brauchen wir jetzt Stichwort Zynismus. Das sind übrigens alles Neurowissenschaftler, die da mitarbeiten. Ja. Jan, also Vorsicht, die könnte ich so krass auseinandernehmen, einfach mit einem Blick bei so einer
Replik. Aber wollen die ja gar nicht, die wollen ja Jan überzeugen.
Sozusagen, okay, so und so, lass mal gucken, was geht und was ist auch weltweit möglich. Und da geht es eben, wie gesagt, Politisierung, allein schon, dass man da zusammenzuckt, ist ja irre. Und das kenne ich sehr gut, dieses Zusammenzucken, dass man denkt,
ich sage euch beiden jetzt mal, was geht. Wir haben drei Blöcke, Nora Tschirner ist heute zu Gast. Wir haben heute interessant, ich finde das gut, weißt du was, du bringst ein bisschen Seriosität in die Sendung. Trotzdem,
oh Gott, dass das nochmal jemand zu mir sagt, dann wirklich das...
Die große alte Frau des MTV-Comedian.
Wir müssen mal ganz kurz Musik machen. Hier ist ein geiler Titeltrack aus dem Til Schweiger-Film, irgendwas Emotionales.
Nein, komm, jetzt hören wir auf.
Nein, jetzt wird Schluss mit lustig.
Jetzt ist Schluss mit lustig. Hier ist Katja Riemann, Bandits mit Catch Me Home Falling.
Ja, nein, Catch Me, Baby Try to Catch Me. Nee, wer ist denn der? Catch Me.
Ja, ich muss sagen, ich wusste schon vorher, dass er definitiv ballern wird. Also war eigentlich optimal eigentlich drauf eingestellt. Und ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich baller gerne. Ne? Ja, ich muss sagen, er hat Bock gehabt, aber ich war klar besser, ich habe mehr Bock gehabt. Er wollte ballern, hat er gekriegt.
Ja, Sie kriegen hier auch Ihre volle Packung sanft und sorgfältig.
Am Sonntagnachmittag mit Olli Schulz
und Jan in Brüssel.
Und ich bin in Brüssel, ich bin in Brüssel am Place Jordan. Und ich verrate nicht, warum ich hier bin. Private Gründe, sage ich nur. Einfach mal raus, raus. Ja, sag du doch einfach. Nee, sag mal nicht, Nora, bitte nicht.
Die schmutzigen Geheimnisse des Jan B. Warum ist er einmal die Woche in Brüssel und fliegt mit dem Privatflieger rüber nach Brüssel?
Und warum decken wir ihn?
Genau.
Ja. Wenn wir deckt er?
Warte, hier in Brüssel, da sitzen wir wieder zusammen und klingeln da, von Mossad gelenktes Mediensystem.
Das ist interessant, ganz kurz, aber das ist genau das, was jemand von der Lügenpresse jetzt als Witz machen würde. Das gibt mir jetzt schon zu denken, Jan.
Was
du gerade gesagt hast, mit einem sächsischen Akzent sich darüber lustig zu machen, macht dich sehr verdächtig.
Was sehr schönes
für eine Gleichschaltung.
Gerade eben was sehr schönes gesagt. Das ist, wenn es wenigstens Lügenpresse wäre, hat nämlich Nora Tschirner, ich verpetze dich jetzt mal, als das Mikrofon aus war, wenn es wenigstens Lügenpresse wäre, meistens leider nur Idiotenpresse. Also
ja, das ist ein Zitat von einem Freund von mir, aber ich hatte genau dieses Ding, da wo ich immer denke, das ist so niedlich, wie die Leute wirklich Leuten was unterstellen. Übrigens ist es auch so geil, wie man den Satz schon nicht mehr sagen kann, ohne zu wissen, dass jetzt 5 ganz aufgeregte Verschwörungstheoretiker denken, guck mal, die ist auch von denen gesandt, jetzt versuchen sie uns schon wieder irgendwas zu erzählen. Und man so denkt, oh Leute, ganz ehrlich, ich
wir kennen diese Menschen und es ist, wenn die wenigstens Lügenpresse wären, dann, wär der doch, dann hätte er noch ein bisschen Sinn und Verstand und Hand und
Struktur,
und
eine gewisse
Expertise. Aber es ist einfach ein richtiger Karnevalsverein. Da ist hier, was hast du, aber du hast auch noch ein geiles Wort gehabt, Olli.
Ratepresse. Dass sie sich immer so rate mal, ob es stimmt oder nicht. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, du, wie lange geht das jetzt? Also wie lange wirst du, hat es dann überhaupt schon gefruchtet mit Perspective Daily, nachdem du mal in der Sendung warst?
Ja.
Wirklich?
Ja, und übrigens tatsächlich auch, wie gesagt, also ich glaube schon, dass Leute das natürlich sehen, dadurch, dass ich es präsentiert habe, klar kommen die drauf, aber es geht eben, ich finde, dass die Seite sehr gut für sich spricht. Ne? Also man, wenn man da, so ging es mir ja auch, also ich hab, die haben mir da irgendwie nur geschrieben, das kurz angezeigt, was sie da machen und ich habe mir daraufhin die Seite angeguckt und habe mich da selber total aufgedrängt. So, pick me, ich möchte mitmachen und sowas. Also insofern, das spricht schon sehr für sich und man merkt, dass die Leute... Also, ne, die das irgendwie sich da abholen lassen und nicht zu viel Pessimismus haben, das auch das ganz toll finden. Ja.
Ich muss mal ganz kurz eine kleine, nicht Kritik, aber ich sag mal eine kleine kritische Note anbringen
zu diesem
Projekt.
Ich hab Bock.
Ich war gerade unten in so einem sehr extrovertierten Kaffeeladen und hab mir noch so einen Kaffee geholt. Und das war nicht einfach ein Kaffeeladen wie in Berlin, die ja schon, ich sag mal, sehr anstrengend sind, wo man sagt, ich möchte einfach rein, ich möchte einen Kaffee haben, der muss nicht besonders gut schmecken.
Ich hätte so gern noch einen Kaffee jetzt in unserer Sendung. Das noch zufällig, oder?
Kann man hier vielleicht mal einen Kaffee haben?
Ja, vielleicht ein Muckefuck. Mach mal einen Kaffee für Olli,
ich meine,
bitte.
Auf Shampoos verzichten wir ja jetzt nun schon hier aus Samsweide mal.
Ja, aber also wir haben Nora Tschirner, das eine hochdotierte deutsche Schauspielerin.
Eine der letzten großen Persönlichkeiten.
Mit so einem Katzenkack-Kaffee für Nora, bitte. Wo die Bohne muss vorher in so einer Wildkatze drin gewesen sein. Und ausgeschissen.
Im Po.
Ja, sonst ist mir das nee. Komisch.
Ich saß davor.
Sogenannte Pfone.
Ich saß da eben unten in diesem Kaffee und stand dann davor und die haben mit irgendwelchen Filtern hantiert. Und das dauerte eine Dreiviertelstunde, bis der Kaffee fertig gemacht war. Und der schmeckte nicht so richtig gut. Und ich habe gedacht, dieser ganze Aufwand, das erschließt sie mir überhaupt gar nicht. Wollt ihr jetzt hier so kompliziert oder cool sein? Ich möchte einfach nur einen Kaffee haben. Das Ding an Perspective Daily, auch als du mir das in der Sendung erklärt, das letzte in der Fernsehsendung und jetzt auch. Ich verstehe prinzipiell, worum es geht. Aber ich sag mal so, die breite Masse möchte eigentlich auch von so einer Seite wie Perspective Daily am Ende einfach nur einen Kaffee haben. Und ich weiß, kann man das, ich bin ein einfacher Typ, ich komme aus Bremen-Nord. Kann man das nicht so runterbrechen, dass ich das auch, ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden.
Nee, ich kann das versuchen, aber ehrlich gesagt, also für dich das jetzt klar, also wenn ich jetzt 10 Jahre Zeit hätte, um dir das zu erklären, I don't know. Nee, pass auf, das Ding ist ja, erstens kann man es wirklich, glaube ich, nicht runterbrechen, weil es letztendlich darum geht,
man kann es auf konstruktive Nachrichten
Es geht einfach darum, dass das klar ist, dass man sagt, kann man nicht einfach sich der Verantwortung von Medien bewusst werden, wenn man weiß, dass wenn alles mit Schuldzuweisung, Negativität und totalem Skandal verbunden ist, das Leute in eine Passivität bringt und in eine gelernte Hilflosigkeit. Gibt es eine andere Art, mit Themen weltweit umzugehen, die Leute eher in die Aktivität zurückbringt und man Lösungsansätze diskutiert, also einen Schritt weiter geht. Sachen, die es überall auf der Welt schon gibt und im Prinzip auch die Leute zusammenschmeißt, ja, und sagt, okay, lass jetzt mal irgendwie ein Stück zurückgehen. Und eben mal nicht jeden Tag denken, oh Gott, jetzt ist wieder das und das, wieder das. Sondern du guckst jetzt mal einen Schritt zurück und sagst, okay, wie sind die Abläufe? Was passiert dort auf der Welt? Womit hat das hier zu tun? Welche Studien gibt es dazu? Welchen Entwicklungshelfer, der aber Bauer ist und das seit 20 Jahren macht, gibt es da auch noch? Und wie kann man diese Leute zusammenschmeißen?
Ja, und, so. Aber die sollen nicht vergessen, sag denen das mal. Die Leute wollen nur Kaffee trinken. Ich möchte
ja,
nur
aber einfach dann sind vielleicht die Leute, ganz ehrlich, die nur Kaffee trinken. Guck mal, Bioläden am Anfang einzukaufen war auch scheiße schwer. Dann, ich finde auch nicht, dass das jeder können muss. Das war blöd teuer. Du hast nur ekliges Gemüse bekommen, was kacke aussah. Und es gab immer nur das, was im Winter gab. Und es gab es auch nicht überall. Du musst durch die ganze Stadt. Und heute gibt es halt bei Aldi. Vielleicht müssen Anfang die Leute auch machen, die da mehr Kapazitäten für haben. Das ist doch aber nicht schlimm. Also bloß dann darf ich mich nicht, also entweder habe ich Bock und die Kapazität, das zu machen, da mache ich mit. Oder ich sage halt, ey, mir ist das ein bisschen zu viel. Das ist auch voll in Ordnung. Aber dann muss ich nicht sagen, deswegen ist es voll ätzend, was ihr macht. Sondern dann wende ich mich irgendwas anderem dazu. Jeder wirklich soll sich erstmal selber die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann Reisenden mithelfen. Und wenn man darauf Bock hat, macht man es, wenn nicht, dann nicht. Aber deswegen kann ich jetzt nicht sagen, sorry, dass wir keinen Kaffee nur da haben. Dann ist es halt so.
Sorry,
Jan, du bist raus.
Aber ich wollte das nur mal gesagt.
Nee, ich finde das so richtig. Ich finde es richtig und es ist auch wichtig, dass man das auch klar macht, weil wir, das wird, dann ist das wirklich auch vielleicht, also ich habe auch überhaupt, das hatte ich auch bei Filmen nie, ich finde immer schwierig, einen Etikettenschwindel zu haben. Ich glaube, dass es für jemanden, der das versteht und darauf Bock hat, total einfach ist, weil man denkt,
ja, aber du willst ja, wenn du einen Film machst, willst du auch das Drehbuch verstehen. Dann willst du, dass die Leute.
Ja, aber es ist nicht besonders kompliziert. Wenn es dein Ding ist, also weißt du, für mich ist es zum Beispiel total toll, dass ich weiß, wenn ich einen Artikel lese, den ich spannend finde, finde und empfohlen bekomme, weiß ich eigentlich, darunter lauert ein Forum des Schreckens. Voll Hater und sonst was. Für mich ist es allein schon cool zu wissen, da gibt es einen geschützten Raum, wo Sachen echt konstruktiv besprochen werden und wo ein bestimmtes Wertesystem im Internet herrscht, dass wir uns alle einig sind, dass wir uns hier nicht auf den Sack gehen. Das hat nicht nur mit Netiquette zu tun, sondern wirklich mit, wie bleiben wir sachlich, wie lassen wir unser Ego draußen. Das finde ich jetzt nicht besonders schwer zu begreifen. Und wer es schwer zu begreifen findet, guckt sich das 2 Monate an und wird es dann cool finden. Aber ich glaube auch jetzt schon, wenn man auf die Seite geht und sich das anguckt, das ist jetzt echt keine Raketenwissenschaft.
Und wenn man jetzt feststellt, dass auf einmal die Klickzahlen sich verdreifachen würde, wenn jeden Tag ein erotisches Foto von dir auf der Homepage wäre. Also würde dich das ernüchtern?
Nee. Dann würde ich einfach keine erotischen Fotos mehr posten, was ich ja sehr, sehr gerne tue.
Ja, du bist ja auch bekannt für, das hat ja auch dein großen
Teil.
Nein, aber
das Ding ist tatsächlich, wie bei allen Sachen, finde ich, ist es wichtig, dass es sein genaues Publikum findet, dass das, was die Sache ist, genau Anschluss findet zu den Leuten, die gut für die Sache sind und umgekehrt. Nur dann kann das ein Ding werden, was irgendwie letztendlich allen hilft. Das muss nicht alle interessieren.
Ganz kurz, die Leute wollen, wenn die zu uns in den Laden kommen, also bei Olli und mir in den Laden kommen, dann wollen die Leute auch diese leicht schnoddrige Bedienung haben, dann wollen die, dass das Geschirr nicht ganz sauber ist.
Genau.
Und quasi analog dazu muss ich mal eben kurz sagen, ich möchte gerne mit euch noch kurz über das Dschungelcamp sprechen gleich.
Ja.
Und die großen 5 muss ich auch noch mal auf die Tagesordnung heben. Die großen 5 Nachtische.
Wir müssen jetzt eine kurze Pause machen. Ja. Hier winken mir Leute zu und das ist ja meine Sendung. Und so, da habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, ich bin halt auch manchmal im Studio. Und nicht in Brüssel,
Hast du nicht auch mal Radio gemacht früher, eine Zeit lang?
Ab und zu, ja.
Ja, machst du noch Radio ab und zu?
Jetzt.
Ich finde, es ist eines der tollsten Medien, die es gibt.
Ich finde es wirklich tatsächlich
auch. Ja, wirklich auch.
Das ist echt so, ja. Was heißt,
ein kleiner Songwunsch von Nora Tschirner.
Ja. Wünschen wir uns jetzt echt was?
Ja.
Wünsche dir mal
was. Wie ist denn mit unserem Song?
Komm, Baby, wünsche dir was.
Unser Song? Spinnst wohl. Du meinst unser Song, den wir zusammen gemacht haben, oder unser Song, zu dem wir immer tanzen?
Zu dem wir immer tanzen.
Dann wünsche ich mir jetzt
für Smooth Operator.
Dann wünsche ich mir jetzt für dich und mich von den Dire Straits Romeo und Juliet.
Oh ja, das liebe ich.
Oh Gott.
Bei dem Lied hast du mich
das. Ich bin nur neidisch, Jan. Ich schreibe dir wieder eine SMS heute Abend.
Cool.
Ja, aber bei dem Lied hat Nora mich das erste Mal nackt gesehen und mich dann verklagt. Mit dem Anwalt haben wir das dann wieder die Wogen geglättet.
Das war so ein schöner Tag, als wir wieder Freunde wohnen. Nein. Ja.
Wenn Anwälte die Wogen glätten, das ist ein schöner Albumtitel oder ein Buchtitel.
Hier ist Mark Knopfler und die Dire Straits.
Das K ist stimmlos. Jetzt schon 30.000 Leute abgeschaltet. Mist, in der Zeit verdammt. Wer ist der Mann? Hallo, ich bin die Assistentin, neue Assistentin von Sanft und Sorgfältig. Die Sendung ist mittlerweile so erfolgreich, dass sie sich das leisten kann. Die Männer müssen jetzt nicht mehr selbst moderieren und können es ab und zu. Hier sind Oliver Schulz und Janis Böhmermann.
Herzlich willkommen. Hallo. Das war die charismatische Stimme von unserer neuen Assistentin Nora Tschirner. Wie schön, dass du bei uns in der Sendung bist.
Wie schön, dass ich sein kann. Ich habe von euch eine Diddeltasse gerade bekommen hier.
Was steht da drauf?
Und da möchte ich ganz kurz dem Jan das vorlesen. Jan, du in Brüssel, wir hier in Hollywood. Jan, du bist nicht wirklich weit weg. Du bist genau hier drin in meinem Herzen.
Oh, das steht auf der Diddeltasse drauf.
Ja.
Das ist aber irgendwie, muss ich das nicht reimen oder so, der Spruch?
Nicht bei Diddle.
Ist, das ist ein vor sexueller Belästigung.
Kondensiert und dann geht das.
Wenn man sowas von seinem Chef auf den Tisch gestellt bekommt, kann man den verklagen wegen sexueller Nötigung eigentlich?
Nee, müsste statt in meinem Herzen was anderes stehen.
In meiner Scheide.
Na, sag mal, Janis.
Kann das sagen, ich habe gar keine Scheide.
Also ich finde es gut, wenn da so philosophische Sachen draufstehen wie im Warteraum... Des
Universums.
Im Haus des Glücks ist der Warteraum das größte Zimmer.
Im Wartezimmer des Universums sind alle Lesezirkel.
Und du, meine kleine Motte, möchtest ein Pessimist sein?
Nee, bin ich ja gar nicht.
Ich
bin es nur manchmal. Manchmal breche ich zusammen wie eine gallertartige Masse. Ich erinnere mich daran, dass ich vor 3 oder 4 Jahren an meinem Geburtstag, ich hatte niemanden gesehen, ich war todunglücklich. Jetzt emotionale Geschichte, Nora Tschirner. Und dann hast du mich zufällig angerufen. Mhm. Und du weißt, ich war total...
Nicht zufällig, ich wollte dir gratulieren. Oder war ich
Nein,
dich
das war
angerufen?
Zufällig.
Achso, okay, dann ist es ein Arschloch. Nee, aber Moment, die Geschichte dreht sich ja noch zum Guten.
Ja, und ich war total down. Ich habe dir am Anfang auch nicht gesagt, nur so, was ist denn los mit dir? Ich glaube, du wolltest deinen Hund wieder bei mir abgeben oder so. Keine Ahnung, was es war. Auf alle Fälle...
Halt die Klappe, Jan.
Ja, auf alle Fälle hast du mich dann wirklich aufgebaut. Und an dem Tag, an meinem Geburtstag, werde ich nie vergessen. Ich erzähle auch gerne mal persönliche, emotionale Geschichten. Und am Ende, als ich dann noch einmal, ich habe nämlich die ganze Zeit versucht, wie traurig ich bin und das Leben und ich kriege das alles nicht hin. Er hatte so eine Sinneskrise. Und dann hast du mich so aufgebaut. Und ey, Olli, come on, was ist denn los? Und irgendwann
ich habe nie im Leben come on gesagt. Wenn er gesagt, come on.
Und dann wollte ich gerade wieder... Nachdem du mich schon aufgebaut hattest, habe ich aber nochmal so einen Rückfall gekriegt und wollte am Ende unseres Telefonats nochmal sagen, ja, ist aber alles gerade nicht so gut. Du sagst, jetzt halt mal die Klappe, du telefonierst ja mit fucking Nora Tschirner, hast du gesagt.
Schimon.
Ja. Und das hast du auch in so einem witzigen Ton.
Aber in einem guten
Ton. Ton gesagt. Ist mir gerade eingefallen.
Und du musstest ein bisschen kichern, ne?
Und ich musste ein bisschen kichern.
Und dann habe ich dir noch so ein kleines Törtchen.
Nee, hast gar nichts. Und dann habe ich mir einen Hut aufgesetzt und habe dann noch alleine zu Hause Geburtstag gefeiert. Mit 1, 2, 3 interessanten Internetseiten. Quatsch.
So, wir haben noch zwei Sachen auf der Agenda vor.
Die eine Sache, die dir auf dem Herzen liegt und wo ich jedes Jahr, vielleicht wird Nora uns heute helfen, Jan möchte jedes Jahr um diese Zeit, wir machen die Sendung seit 3 Jahren jetzt schon, mit mir über das Dschungelcamp reden und ich gucke es nicht.
Pleasure.
Ey, kann das auch was total ätzend? Ich wieder, wie immer in meinem Leben, ein Jahr zu spät. Ich habe bis jetzt immer Dschungelcamp geguckt und dieses Mal nicht. Ich bin komplett raus, bin aber total offen für das Thema.
Ich weiß nur, dass Gunter Gabriel draußen ist und das war mein, den mag ich ja wirklich gerne. Irgendwie habe ich für Gunter Gabriel ein gutes Herz. Ich mag
auch seit wir ihn gesehen haben auf dem Kaiserdamm im Auto neben uns und er uns nicht erkannt hat, wie ihn erkannt hat, warum sollte er uns auch erkennen, aber wir ihn so angekumpelt hätten, in der Annahme, er würde wissen, wem er da gerade gegen, quasi neben wem er da gerade steht an der Ampel.
Ja.
War das nicht geil, wie vermessen, ne, in deinem dicken Leim-BMW damals?
Er hat aber eine tierisch gute Frauenanmache, der kauft sich beim Bauhaus oder so bei Florop Samen, so diese Samen, die man so einpflanzt und dann schreibt auf diese kleinen Tüten und dann schreibt er seine Nummer rauf, wenn eine Frau, die ihm gefällt, gibt er ihm ein Tütchen und sagt, hier hast du schon mal meinen Samen.
Und, ach komm.
Ja, aber das ist auf jeden Fall ein guter Filter.
Man erwartet, Frau. Also,
genau, du weißt, was du kriegst und du kriegst, ja, was du weißt.
Was du weißt, was du nicht kriegst.
Nee, also ich muss ganz kurz nutzen, ich will gar nicht so viel sagen. Die ist wie immer hohe Qualität der emotionalen Gespräche und Situation, awkward situations. Und ich muss die ganze Zeit, wenn ich Sophia Wollersheim sehe, mit diesen riesigen gemachten Brüsten.
Wir fragen einfach jetzt bei den Namen nicht nach, ne? Wir
sagen, das ist die von dem,
Bert Wollersheim. Sophia Wollersheim ist die Lebensgefährtin von Bert Wollersheim.
Wir haben nicht nachgefragt. Du kannst einfach
ich wollte es nur mal kurz, falls jemand jetzt mit höherer Bildung zuhört, der das auch nicht kennt. So, Sophia Wollersheim, die hat so große Titten, sag ich jetzt mal, die sind so groß, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die einfach nicht immer, wenn sie sich nackt sieht, lachend vorm Spiegel steht. Weil das wirklich so grotesk aussieht. Und ich frage mich auch, was machst du denn damit, wenn du so große Brüste hast? Das ist doch extrem, du kannst da nicht mit Auto fahren, du kannst gar nichts damit machen. Und ich finde nicht mal, ich glaube nicht mal, dass es da viel einen großen Markt für gibt, sexuell. Oder Olli?
Olli, keine Ahnung. Du kannst das jetzt nicht wissen, aber als jemand, wir halten mal kurz wieder Händchen, als jemand, der früher auch Dschungelcamp geguckt hat, weiß ich, dass man sich in solchen Momenten total allein fühlt, wenn die anderen Leute überhaupt nicht reagieren. Also lass uns jetzt gut reagieren für
ihn und
sagen, stimmt. Ja, krass.
Ah, krass, mit den Brüsten.
Ihr seid so scheiße.
Jan, du hast vollkommen, das ist so hohe Qualität, die Moderation wieder von Sonja Zietlow und Dirk Bach.
Und jetzt können wir irgendeinen Namen sagen und vermutlich wird der da drin sein.
Ist Effenberg noch drin?
Ist Effenberg noch drin?
Ja. Ihr seid so abgehobene Oberstufenwichser, ehrlich. Ganz,
nein, der hat aber keine Zeit.
Ihr habt so den Bezug zum Volk verloren.
Ich lese gerade noch das, ich bin gerade dabei, noch das neue Buch zu lesen von Jonathan Franzen.
Was?
Und so.
Ich lese gerade das
noch. Ja, kannst du jetzt nicht kennen. Das ist
egal,
so,
Jan.
Ist egal, Jan. Du.
Ja, dann halt nicht über das Dschungelcamp reden. Ist mir doch scheißegal. Dann reden wir über irgendwelche komischen Abfahrten.
Erzähl noch eine Geschichte und wir versuchen adäquat zu reagieren.
Ich habe einen Vorspann gesehen und da war dieser Fußballer Thomas Legas oder so oder Thorsten Legas.
Hör einfach auf zu reden. Ich hätte eine Helena Fürst-Parodie zu bieten gehabt.
Oh,
ich kann gucken, wie Thorsten Legas. Ich kann eine Geschichte erzählen.
Thorsten Legert sieht aus wie so ein richtiger Vollidiot, dem der Ehrgeiz irgendwie treibt. Das ist so einer, der wäre...
Ich glaube, es ist Uwe Boenhardt in Wirklichkeit.
Der im Zweiten Weltkrieg ganz vorne in der ersten Reihe Kanonenfutter, weil der Bock drauf hat, einfach mit der Waffe rumzurennen.
Olli, seit wann bist du denn jetzt im Thema plötzlich?
Aha.
Wegen Fußball, ne?
Ja, so ein bisschen. Fußball, das habe ich nur einmal gesehen, da habe ich gleich gewusst, ich kriege schlechte Laune. Ist Rolf Zacher noch drin? Ich weiß, dass der im Camp ist.
Ja, der Erfinder der Zacher-Torte.
Ja, genau. Ich mag den ja, ne? Ich finde nur, der sollte sich da nicht unbedingt rumtreiben.
Ich don't shoot the messenger, aber ich kriege hier gerade Zeichen von der Redaktion, dass wir wirklich mit dem Thema zum Ende kommen.
Ja, ich finde auch
gut, dass wir über das Dschungelcamp gesprochen haben. Ihr seid echt so scheiße.
Aber was soll ich denn mit dir? Du weißt ganz genau, dass ich die Kacke nicht gucke.
Kannst du wenigstens mal Interesse heuchen, wenn du deine Musikgeschichten erzählst, dann sage ich auch mal, Olli, erzähl doch mal.
Aber das sind ja auch tolle Geschichten, die Jugend interessiert.
Authentizität und Vertrauen sind die Basispfeiler einer guten Freundschaft. Jan, vielleicht solltest auch du nicht heucheln, wenn du mit dem Oliver keinen Geburtstag feierst.
Ja.
Ich kann von Martin Schulz hier Geschichten erzählen. Ich habe mit Günther Oettinger Pommes gegessen. Ich sitze hier im Zentrum der Europäischen Union. Ist das ein Thema? Interessiert ihr euch dafür? Auch nicht. Dann
Frage mal ganz kurz, Jan. Wo warst denn du eigentlich, als es mir schlecht ging in den letzten Monaten? Jan. Wo ist denn das? Wer ist? Immer hier. Ja, ja, ich hab Dschungelcamp und so.
Und Luxus saniert, damit du es besser hast, Olli.
Damit du endlich gemütlich Dschungelcamp gucken kannst.
Und wer hat sich das alles anhören müssen? Ach, du, ich bin Klickmillionär. Ich bin jetzt Klickmillionär und so. Wer ist an deiner Seite geblieben, obwohl du irgendwie echt eine exzentrische Ehefrau geworden warst in der Zeit?
Der Fame macht uns kaputt, Olli, ehrlich. Der Fame macht uns kaputt.
Aber das Geile ist, nach beiden Sendungen, wir haben nicht einmal eine SMS geschrieben, von wegen geil abgeliefert oder so. Wir haben
Warum auch? Wir verstehen uns mit Blicken.
Aber ich habe euch eine SMS geschrieben.
Ja, geil, das war ganz süß.
Also ich habe ganz toll nicht geil abgeliefert geschrieben, sondern auch ihr Lieben.
Ihr Knuddelbeeren oder so.
Ihr Knuffelmäuse. Ihr seid mein liebsten Rapper, habe ich. Ihr seid meine liebsten
und
Rapper.
Und ein bisschen kam es mir so vor, als würde sie uns aufbauen, weil sie wusste, war noch nicht so ganz dolle. Dass Nora auch dachte.
Alter, du bist wirklich ein Pessimist. Alter,
Vater. Ja, mein Gott,
bin ich. Wie viele Jahre kennen wir uns jetzt? 500?
Nee, 5. Wir kennen uns. Ich habe eben seit 2002, da habe ich im Knarrclub gespielt und da warst du. Da. 2002.
Und seitdem rufen wir uns immer an und erzählen uns Witze. Aber wir müssen doch jetzt noch, weil habt ihr nicht die großen 5?
Ja, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Pause. Und auch gar nicht hier so, jetzt gibt es ein bisschen Pause. Luise freut sich, jetzt kommen die großen 5. Die großen 5 Nachtische, die wir gerne essen. Oh, ja. Süßspeisen, alles
machen
Mögliche.
Wir gleich. Machen wir gleich nach der nächsten Musik. Aber ich würde sagen, die großen 3, sonst schaffen wir es nämlich nicht mehr in dieser Sendung.
Na toll, wer hat gebremst?
Ja, so ein bisschen Jan mit dem Dschungelcamp. Den Block hätten wir auch gut eben schon für die Nachspeise.
Ihr seid so scheiße. Ihr seid einfach so scheiße. Ja, wirklich.
Ich vermisse manchmal den alten Jan Böhmermann.
Das war so ein lieber, verpeilter, auch ein bisschen verunsicher Typ. Ne? Und
ja, genau.
Jetzt einmal hier im Hauptprogramm.
Jan habe ich kennengelernt in einer Radiosendung, die ich moderiert habe. Da kam der ganz verloddert mit der Plastiktüte mit dem Yps-Heft noch rein.
Das war so niedlich. Und auf der Schulter saß so ein kleiner Urzeitkrebs und hat so ganz niedlich gewinkt. Ja, genau. Und der war so stolz. Und heutzutage wirklich nur noch mit einem Riesenauto, mit einem Panzer habe ich den neulich gewinnt. Mit einem goldenen Panzer.
Mit einem goldenen Panzer ist durch die Stadt gefahren. Und früher noch mit dem Solar. Wie heißt das nochmal? Zeppelin?
Über 3 Rapper ist er drüber gefahren. Einfach so, hat ihn gar nicht interessiert, alle tot. So.
Und jetzt in Brüssel hier schön mit Claudia mit Effenberg, Brüssel. Irgendwie während der Mann im Dschungelcamp ist, mit Claudia Effenberg schön shoppen gehen in Brüssel.
Ja.
Ne?
Und bewacht von 8-10 Leuten mit Maschinengewehren, das ist alles. Wo? Ach, naja, Gleichschaltung. So.
Und dann wird der ganze Pommesladen geräumt.
Ich glaube, wir sind jetzt nur noch bei die großen 1. Die mittelgroßen 1.
Bald machen wir die großen 5 Partner, die mit Olli Schulz eine gute Sendung moderieren könnten, wenn Jan Böhmermann aussteigt. Gibt keinen Jan.
Es ist Mobbing.
Jan, es gibt keinen, der dich ersetzen kann.
Es ist einfach Mobbing. Ich würde sagen,
Hallo, mein Name ist Jan und ich werde gemobbt. Halt die Fresse, Jan!
Nein, dass du da so mitmischst.
Okay. Pass auf, aber Jan, ich habe am Anfang Olli gemobbt und jetzt dich. Ich mache das genau wie bei meinen Lieblingssöhnen immer natürlich in gleichen Anteilen. Mal kriegt der eine richtig was ab und der andere so.
Komm, gleich mobben wir nochmal. Gleich sexmobben wir einfach Nora so ein kleines bisschen aus der Sendung raus.
Oh ja!
So, jetzt ist ein bisschen Musik.
Komm, los, so ein Sexmob. Los geht's.
Bis gleich.
Herzlich willkommen bei der Sendung von Jan und Olli am späten Nachmittag. Und unterstützt wird diese Sendung freundlichst von Full Fick Juicy.
Hallo, hier ist Olli Schulz, da ist Jan.
Hallo.
Nora Tschina, die Zeit rast, wenn du da bist. Du bist eine zeitlose Frau. Du bist so eine kleine Porzellanfrau aus der Vergangenheit, die in diese
Zeitmaschine.
Welt ist. Du bist eine lebende kleine Zeitmaschine. Du könntest auch jetzt in so einem tschechischen Film in den 70er Jahren also stehen. Irgendwas, das ist alles drin in deinem Gesicht.
Das Ding, was du nicht weißt, ist, das tue ich gerade. Ich bin nämlich gar nicht in Addis Abeba, sondern ich bin in den 60er Jahren in einem tschechischen Film und schalte mich in die Zukunft.
Es ist viel durch die Medien gegangen, dass du ein kleines Schlemmermaul bist, dass du gerne Süßigkeiten isst. Dafür bist du bekannt. Weißt du, ich finde das so schön. So,
durch die Medien gegangen? Was ist das für eine Meldung? Nora Schirner,
doch. Ein
kleines Leckermäulchen.
Also, lass mich doch mal weiterreden. Weißt du, andere Frauen, so Sophie Tomalla oder so, alle 4 Wochen neuen Typen und so. Und bei Nora Schirner, da geht es einfach
immer so ein Riesenberg von Schokolade und mampft.
Genau. Und deswegen haben wir eine tolle Sache. Letzte Woche hatte ich die großen 5 Brotausstriche mit Jan. Jetzt haben wir ein bisschen wenig Zeit, weil wir so viel gequatscht haben, dass wir jetzt einfach die großen 3 daraus machen. Hier sind die großen 3 Nachttischvarianten, die wir am liebsten essen, präsentiert von Bömi Böhmermann, Nori Tschirner und Olli Schulz.
Die großen
3,
definiert von Böhmermann und Schulz.
Und Tschirner.
So, die großen fünf. Ich fange mal an. Einer meiner Lieblingsnachtische, die ich immer gerne esse, ich habe mir sogar im Bauhaus extra einen ganz kleinen Bonsenbrenner gekauft, ist die klassische Crème Brûlée. Und zwar muss wirklich auf Crème Brûlée, es muss warm sein und oben muss dieser Zuckerzimt, also diese Beschichtung, das muss wie so beim Eis sein, wenn das Eis gefroren ist vom See und du da reintrittst, das so knackt, weißt du? Und dann fast ertrinkst, weil du weißt, das Eis war noch nicht zugefroren genug. Genau. Aber diese Konsistenz muss Crème Brûlée haben.
Ja.
Und das musst du vorher zu Hause mit dem Bonsenbrenner.
Du hast richtig schon so ein bisschen so schmatzt du schon so ein bisschen.
Aus meinem Platz 3 bei mir Crème Brûlée. Jetzt kommst du.
Nee, also jetzt kommt Jan.
Bei mir ist es Viennetta-Eis, und zwar das Gute von Langnese. Und auch nicht dieses kleine, sondern diese ganz, ganz lange, extra lange.
Welcome back to the 80s.
Ja, welcome back. Es ist ein Eis aus den 80ern. Es ist, glaube ich, gar kein Geschmack, sondern nur Sahne mit Schokolade. Und ich esse es ganz auf. Und zwar das Große. Esse ich alleine ganz auf. Auch teilweise ist das bei mir Hauptgang, Vorspeise und Nachtisch in einem.
Also bei mir ist es dieser Pudding, der schon in der Tüte halb Schoko und halb Dingens ist. Ich kann einfach den Namen nicht sagen, weil ich Ossi bin. Ich kann es nicht über mich bringen. Nur
was
Aldi
denn?
Kann ich immer sagen. Es gibt so einen Pudding, da ist schon Vanille und Schoko drin. Der ist so zur Hälfte und dann ist es.
Paula, die Fleckenkuh?
Nö. Nee.
Da ist denn Vanille.
Na, jetzt hat man aufs Regal, so Pudding. Pudding.
Ach so.
So. Obwohl ich auch ehrlich sagen muss, dass ich, bei mir sind sowieso, ich komme ganz knapp weg, weil alle meine Lieblingsnachtische kann man im Osten auch als Hauptspeise essen, wie Milchreis, Grießbrei.
Jetzt verrate das doch nicht alles.
Pudding-Suppe. Nee, eben, kann ich ja nicht sagen, sind ja bei mir Hauptgericht, deswegen habe ich ultra viel Platz. Also ihr macht weiter, Olli, du bist dran.
Auf Platz 2 bei mir ist tatsächlich ein Kaiserschmarrn. Und zwar ein richtig guter Kaiserschmarrn. Und dann aber bei mir extra noch warme Kirschen oben rauf. Und dann noch
eine Waffel.
Nee, dann noch Vanillesoße. Und das und dann irgendwann, dass das zu so einer gallertartigen Matschepatsche wird, wo das alles so zusammengerührt wird. Das finde ich ganz lecker. Warmer. Und vor allem eine Sache hat man vergessen. Ich muss immer danach ziemlich schnell irgendwann, also auf Toilette. Weil dieser warme Kaiserschmarrn, der wärmt ja so die Darmregion.
Ja, ist egal. Ja.
Dass man da wirklich, also dass man...
So, damit hat sich mein Platz 2 und 3 bis 7 erledigt. Ich mag gar nicht essen. Ich kann essen nicht.
Ein schöner, warmer Kaiserschmarrn macht dir auch den Darm schön warm. Auch Platz 2 bei dir.
Habe ich früher auch mal total gern gegessen.
Hast du nie gegessen?
Doch, Mann.
Kaiserschmarrn, Hammer. Mit warmer Vanillesoße.
Oh. Jan, du?
Ja, auf Platz 2 ist bei mir der Apfelstrudel, der klassische Apfelstrudel mit Vanillesoße und Vanilleeis. Und zwar ein selbstgemachter, guter Apfelstrudel mit so Ziehteig, der auch 3 Tage Vorbereitung braucht.
Wir sind Kalamarisiert.
Kalamatradia.
Kalimera.
Kalaratia.
Ja, bei mir auf Platz 2 ist...
karamellisierte Karamax. Karamellisierte, wie heißt nochmal die Oktopus?
Kalamaris.
Karamellisierte Kalamaris.
Kalamaris.
Entschuldigung.
Wer liebt sie nicht?
Kann
ich jetzt nicht anschließen. Sorry, kann ich nicht anschließen.
Karamellisierte Kalamaris. Sorry, das ist die.
Leute, ich bin raus.
Sag dreimal hintereinander karamellisierte Kalamaris.
Karamellisierte
Karamellisierte Kalamaris.
Du brauchst nicht mit Fingern so auf mich zu zeigen, ich krieg's deswegen nicht hin.
Weil ich das erste Mal eine bessere was hinkriege, was du, weil du kannst immer so viel kannst gut ausdrücken. Aber jetzt nochmal karamellisierte Kalamaris.
Karamlam.
Das erste Mal, dass meine Aussprache besser ist als die von Luciana.
Ich hätte gerne ein Karamals bitte zu meinem Karamell.
Ich hätte gerne ein Karamals zu meinem karamellisierten Kalamaris. Okay, auf Platz 2 bei dir der große Nachtisch.
Nichts mehr. Ich kann nicht mehr anschließen daran. Ich habe, also, es ist gut. Ich sage dir ganz ehrlich, ich liebe eine gute Sojalatte mit Hauch Mohn und Chiasamen. Da kenne ich nichts. Und natürlich Cashewkerne. Nein, natürlich so Mousse au Chocolat. Ich bin ein totaler Klassiker. Oh nein, ich weiß. Palatschinken.
Oh!
Mit so Quark und so, so Marmelade.
Da geht mir.
Und ich muss danach nie wieder aufs Klo.
Wirklich,
das war auch nicht gut.
Doch,
da können wir doch. Also.
Und hier ist die großen 3. Platz 1.
Platz 1 bei mir, der Klassiker.
Olli Schulz.
Also ich würde euch beide, weil das heute eine schöne Sendung war, wir haben Inhalt gehabt, wir haben ein bisschen rumgeblödelt und so. Und ich finde, ihr beide, wenn ihr jetzt bei mir wärt, ne, und wir würden uns ein Video am zu dritt machen, ich würde euch verwöhnen mit meiner Nummer 1 der Nachttische. Ich würde euch, wir würden zu dritter sitzen, alle in einem In einem Morgenmantel. Aber
aus Sahne.
Also in einem Morgenmantel.
In einem Morgenmantel aus Sahne.
Wir würden zu dritt in einem Morgenmantel sitzen und ich würde euch verwöhnen und zwar einfach mit Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Weil das ist immer noch der Klassiker und das mag ich immer noch gerne. Vanilleeis mit heißen Himbeeren und darüber raspel ich noch ein bisschen weiße Schokolade. Und das ist wirklich ganz teuflisch.
Wieso haben wir das noch nie gemacht, frage ich mich hiermit.
Da kam immer was dazwischen.
Weil der Jan immer in Brüssel ist.
Du hast ja mal Drehs und machst einen Tatort hier, Blockbuster da, Olli wieder ein Hit-Album und ich bin halt momentan in Brüssel.
Liest du eigentlich die Tatort, ganz wollte ich vorhin schon fragen, die Drehbücher zum Tatort, liest man die oder weißt du einfach nicht?
Das liest du nicht.
Du weißt also auch erst mit dem Ende der Dreharbeiten, wer der Mörder ist.
Natürlich. Nee, teilweise auch nicht. Ich bin immer überrascht bei der Ausstrahlung. Das ist für mich alles ein Ich bin ja nicht an den Tatort. Ich bin ja alles auch so unchronologisch.
Um die Ratlosigkeit authentisch darzustellen, weiß man das selber nicht.
Das ist Method, keine Ahnung, Habing.
Es wird auch mal echt einer umgebracht und Nora muss den echt finden, den Mörder.
Film. So, deine Nummer 1 noch, Jan? Hast du noch einen schönen Nachtisch?
Ja, und zwar ist es Schokoladenpudding, selbstgemacht mit Dickhaut. Schön mit Haut und oben drauf.
Oh, Haut. Das ist
eigentlich auch nur die Haut. Schokopuddinghaut.
Und dann bin ich so ein bisschen wie hier der von Schweigen und Lämmer. Ich mache mir nur keine Menschen aus dem Puddinghaut auf meine eigene Haut drauf. Es tut die Lotion ins Köpfchen.
ein Anzug aus Puddinghaut, das muss man mal nähen.
Ich wollte mal einen Fladenbrotmantel machen, weil das heißt immer so Dönerfleisch im Fladenbrotmantel. Und dann vielleicht, wenn man so einen ganzen Fladenbrotmantel und dann Fladenbrotmantel, Tasche. Also, dass man Fladenbrot trägt und da in die Taschen, da ist das Dönerfleisch drin. Da kommt wieder der Fladenbrotmann und da ist wieder Dönerfleisch in den Taschen. Egal, das sind so kleine, verrückte Sachen und die Einsamkeit treibt mich zu so schrägen Ideen. Nora, das war uns eine große Ehre, dass du bei uns in der Sendung warst.
Ja, das stimmt allerdings. Das war wirklich eine, also ich habe ja meine Zeit auch nicht gestohlen. Nein, das war sehr schön bei euch. Können wir bitte den Ehrbegriff rauslassen zwischen uns? Danke. Ich habe Angst, dass ihr sonst irgendwann jemanden mordet. Den Ehrbegriff.
Ach so, ja, mein Gott. Freu dich doch mal, dass überhaupt noch mal einer so.
Dass überhaupt noch jemand mich mit Ehre in Verbindung bringt. Ja. Oh ja, stimmt. Danke, mir war es ein sehr großes, Freude.
Ja, schön. Dann habt noch einen schönen Tag in Addis Abeba. Genießt die Stadt.
Genießt die Höhenluft.
Ja. Bist du mit dem Auto da?
Natürlich, du kommst nach Addis Abeba ohne Auto.
Nee, ich hab kein Auto. Fährst du mich noch kurz in Grunewald?
Von Addis Abeba nach Grunewald? Klar, kein Ding, weil wir Freunde sind. Ja. Wenn du mit Karte zahlst.
Das war sanft und sorgfältig. Heute am Sonntag, den wievielten haben wir?
24.
Lesen Sie morgen die Kolumne von Thomas Fischer in der Zeit. Einfach mal so, just for fun. Mal was lesen, was Längeres.
Ja.
Du, heute Abend läuft wieder... Jan, heute Abend läuft übrigens die dritte... Können wir mal kurz Werbung machen? Heute Abend läuft Schulz und Böhmermann wieder auf ZDF Neo. 10:45. Wärst du Gast, Jan?
Das weiß ich nicht mehr so ganz genau, aber es wird bestimmt megamäßig cool. Ich gehe jetzt nach Hause und drück ganz fest die Daumen, dass du den Grimme-Preis gewinnst, Olli.
Dankeschön. Und ich fühle dich mal in so eine alte Puddinghaut eingewickelt. Sieh sich da draußen auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Nora.
Tschüss.
Danke, Nora. Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.